Die Liebe zum Fußball ist eigentlich gleichzusetzen mit der Liebe zu Diego Armando Maradona, weil er einfach ein Teil dieses Fußballs ist und das Besondere daran auch verkörpert. Er ist einfach der Fußball gewesen.
Christian Streich in seiner unnachahmlichen Art über ja, einen der größten, vielleicht sogar den größten Fußballer aller Zeiten, Diego Armando Maradona, der diese Woche von uns gegangen ist. Im Alter von 60 Jahren, den hat er noch kurz mitgenommen, den 60. Geburtstag, und dann ist er gestorben. Herzinfarkt. Tragische Figur des Weltfußballs. Maradona, über den werden wir heute sprechen in Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu Folge 51. Mal wieder in säuberlich getrennter Formation laufen wir hier aufs Spielfeld. Henning Schneider begrüße ich am Mikrofon in Friedrichshain.
Hallo, wunderschönen ersten Advent.
Ja, den ersten Advent haben wir. Sehr, sehr schön. Ich, Leon Ginzel, sitze hier in Karlshorst. Und gerade eben hat sich doch tatsächlich mal die Sonne blicken lassen. Jetzt ist sie aber auch schon wieder weg. Und es ist weiterhin ein grauer Novembertag. Einer der letzten, den wir hier noch erleben. Dann geht's in den Dezember über. Die ersten Plätzchen werden schon gebacken. Ich habe jetzt inoffiziell, wurde ich jetzt in die Makronen-Innung aufgenommen. Ich habe jetzt einen kleinen Makronentest laufen aktuell, war jetzt schon bei drei Bäckereien in Berlin und habe Makronen gekauft und stelle jetzt ein kleines Ranking auf. Aktuell, das würde dich sicher interessieren, führt die Bäckerei, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, John in Pankow ist auf jeden Fall ganz vorne und Braune in Potsdam könnte auch noch da sozusagen, spielt oben mit. Die sind beide sehr, sehr gut. Und dann war ich hier.
Okay, näherst du dich vom Stadtrand den Makronen an oder gibt es im Zentrum keine handwerklich guten Bäckereien?
Im Zentrum gibt es keine handwerklich guten Bäckereien, das ist das Problem. Die ganzen guten sind alle im Speckgürtel von Berlin verteilt. Aber es ist wirklich so. Also ich finde, ich habe jetzt ja auch jahrelang in Moabit gewohnt und da gibt es echt keine guten Bäckereien. Ich bin froh, dass ich hier bei mir um die Ecke eine habe, die gut ist. Wobei ich da jetzt ein bisschen enttäuscht war von den Makronen tatsächlich. Da habe ich, die musste ich, die waren von der Konsistenz her, Makronen sind dir ein Begriff, Henning?
Makronen sind mir ein Begriff. Die sind ja auch Präsident in Frankreich und das sind Macarons natürlich. Makronen, Kokosmakronen,
ja,
kenne ich.
Ja, ja.
Das ist so ein Schaumgebäck. Geht das in Richtung Baiser?
Ja, es ist unter uns Macron-Experten umstritten, ob man das als Baiser bezeichnen kann. Also es ist auf jeden Fall eine Kokosfüllung und ich finde die am besten, wenn der Rand, also sozusagen die Hülle, richtig schön krosch ist und man beißt drauf und es knackt, es knistert, es ist ein bisschen crunchy. Mhm. Und das war bei diesen beiden, auf Platz 1 und 2 sich momentan befindenden Bäckereien, war das so? Hier bei mir um die Ecke, die Bäckerei Holschewski, da ist die Konsistenz ein bisschen gummiartig gewesen. Das heißt, ich musste das dann nochmal in den Ofen geben und nachbacken und dann war es okay. Aber trotzdem nur Platz 3 aktuell.
Vielleicht sind die ja zum Nachbacken, zum Zuhause zu Ende backen. Wie so eine Tiefkühlpizza.
Ja, vielleicht tatsächlich ist das so und sie haben es vergessen draufzuschreiben. Aber ja.
Ja, also quasi außen kross und innen so leicht
cremig, genau, saftig. Da so sollte es sein. Und so waren die anderen auch von Jon und Braune waren auch so. Und wie gesagt, ich kann euch nur ans Herz legen, macht das auch mal. Geht mal in so eine Bäckerei, kauft euch ein paar Plätzchen, das ist toll. Dann spart euch auch.
Kauft man die einzeln oder sind die in der Tüte drin mit 10 Stück?
Du kaufst die per Gramm. Also du kannst sagen, hier 50 Gramm von den Marmor, genau, dann 50 von dem Makron. Und ich hätte gerne auch hier von dem Spritzgebäck mit dem Schokoüberzeug, hätte ich vielleicht 100 Gramm. Und dann packen die das für dich ein und dann bekommst du das.
Ach, schön.
Ja.
Muss ich vielleicht auch mal
einsteigen in das Ja, Game. Jetzt gerade, wo diese dunkle Jahreszeit anfängt und man auch gar nicht mehr weiß, was man machen soll, ist so ein Gang zum Bäcker immer eine Option.
Ja, ich habe hier in der Frankfurter Allee auch einen Bäcker, der sehr groß das Handwerk draußen
anprangert das Handwerk an.
Anpreist. Die machen auch eigene Marmorsteine mit verschiedenen Füllungen und Dominosteine. Die haben vielleicht auch Makronen, da kann ich ja mal vielleicht was beisteuern.
Ich wollte gerade fragen, was sind denn Marmorsteine? Aber gut, du hast es ja dann noch eingepflegt.
Man kennt ja den Song Marmorstein und Eisen
bricht. Genau, den gibt's ja.
Das sind die beiden Sachen, die brechen, aber die Liebe nicht.
Und ich glaube auch in Berlin heißen die Dominarsteine. Also das ist auch speziell fürs Berghain, glaube ich, werden die produziert. Ja, aber
noch ein bisschen dunkler außen und glänzender. Ja.
Genug von diesen Bäckereikünsten. Wir wissen nicht, ob Maradona auch vielleicht ein großer Fan von Plätzchen war. Wir wissen es nicht. Es kann sein. Auf jeden Fall.
Es gibt Anzeichen dafür, aber. Ja,
auf jeden Fall hat er ein sehr bewegtes Leben und ich habe mir noch eine Reportage reingezogen auf Arte, über die ich dir nachher noch erzählen möchte. Spektakulär, wirklich. Also unfassbare Bilder, die einem nochmal so vergegenwärtigen, was für ein außergewöhnliches Leben dieser Mann hatte. Und die Reportage ging nur bis 2006, glaube ich. Das heißt, diese ganze Phase, wo er Nationaltrainer noch wurde in Argentinien und so weiter, war gar nicht mehr drinne. Und allein bis dahin war das ja schon ein wahnsinniges Leben. Also unfassbar. Da kann ich gleich noch ein paar Anekdoten dann erzählen. Ansonsten, was haben wir auf dem Zettel, Henning? Bundesligaspieltag.
Oh ja, es war ein ereignisreicher Bundesligaspieltag, der zum größten Teil hinter uns liegt und zu einem kleinen Teil noch vor uns. Ja. Wir werden also zurückblicken und ein bisschen nach vorne schauen.
Richtig.
Ja, Schalke wird Thema sein, die Bayern, starke Stuttgarter, Union Berlin, Aufsteiger wie Leipzig, Aufsteiger wie Bielefeld, ehemaliger Aufsteiger wie Leipzig. Und die Hertha leider nur im Vorblick, weil sie noch nicht gespielt haben.
Ja, und ich befürchte da auch nichts Gutes für heute, für das Spiel gegen Leverkusen. Aber da kommen wir vielleicht noch später zu.
Das wird hart.
Ja, ansonsten werden wir heute noch wieder ein Spielchen spielen, das du vorbereitet hast. Call me by your podcast. Ich bin leicht aufgeregt.
Ja, zu Recht. Ich bin gespannt. Es wird heute speziell.
Oh, es wird speziell. Sehr schön. Du hast wieder einen Verein verpackt in Podcast-Namen. Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, lass uns das Intro abfahren und über die Bundesliga sprechen und reingehen in diese 51. Folge Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Intro ab.
Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Ah ja, und da kommt er. Der Wechsel hat er sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Zeiger! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das Original.
Ja, herzlich willkommen zu Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Es ist erster Advent. Hoffentlich habt ihr euch schon ein Lichtlein angesteckt und einen Tee eingeschenkt und hört jetzt hier am Sonntag oder Montag oder Dienstag oder am zweiten Advent diese Podcast-Folge, an der wir über den 9. Bundesligaspieltag sprechen wollen.
Ja, und die Kerze der Hoffnung, sie erlischt so langsam in Gelsenkirchen. Ich glaube, da musst du mittlerweile eine ganze Armada von diesen 100er-Packs von Teelichtern anzünden, damit da noch was geht. Haben sie schon bei Ikea wahrscheinlich jetzt beim Black Friday nochmal geordert und in der Arena auf Schalke verteilt. Aber das hilft alles nichts. Sie haben schon wieder verloren.
Das stimmt. Dabei haben sie ja sogar so eine kleine Kapelle im Stadion, meine ich, oder? Ist da nicht so, so eine Kapelle? Ja. In der Felddienstag,
genau. Und ja, auch dieser Gewölbegang, der so erinnern soll an so einen Tagebau und so weiter. Das ist ja alles sehr viel mit, wie nennt man das? Ja, Dramatik aufgeladen, das ganze Schalker Umfeld.
Ja, ist eine starke Bildsprache und sie schaffen es aber leider nicht daraus, Motivation und Erfolg zu ziehen, mentalen.
Nee, überhaupt nicht.
Schalke seit jetzt 25 Spielen ohne Sieg.
Ja. Als einziges Team in der Bundesliga aktuell noch komplett ohne Sieg, ne?
Ja.
Also jetzt in der laufenden Saison.
Das ist ein Saisonstart, den man nicht gebrauchen kann. Und es ist die Frage, die haben den Trainer schon gewechselt. Das ist ein bisschen das Problem, dass sie am zweiten Spieltag gesagt haben, wir schmeißen den Trainer raus, holen neun. Das ist jetzt die Frage, wie viel Zeit gibt man dem jetzt? Hätte man den in der kurzen Sommerpause gewechselt, dann wäre das jetzt vielleicht eine Option, aber so wäre am 2. und am 10. Spieltag den Trainer zu entlassen, weiß ich nicht.
Naja, das Ding ist ja auch einfach, du sagst schlechter Saisonstart, aber es ist ja nicht mal mehr jetzt ein Saisonstart. Die Saison ist ja jetzt quasi schon mittendrin und wenn du jetzt einfach auch nicht mehr Zugriff bekommst langsam, dann ist das Ding eigentlich auch, naja, durch sollte man nie sagen, aber ich sehe da jetzt irgendwie nicht den Turnaround so schnell kommen. unter der Woche ja auch wieder einige Personalquerelen, Ibisevic sozusagen, nicht nur sozusagen, sondern entlassen quasi, also suspendiert.
Ja.
Und also da ist wirklich der Baum am Brennen und das alles noch vor Weihnachten. Also ich weiß nicht, 4-1 gestern oder 1-4 auf in Gladbach verloren. Klar, ist ein Spitzenteam Gladbach, da kann man schon mal verlieren, aber das bringt ja alles aktuell auch nichts, das immer so auf sowas zu schieben. Die Punkte müssen eingefahren werden und ich befürchte, es ist ja, eigentlich würde es ja passen. 2. Januar 2021, Hertha gegen Schalke. Ich sehe da schon wirklich, dass da dann der Knoten platzt für die Knappen.
Ja. Ja, das stimmt, du hast recht. Es ist, geht schneller, als man denkt, dass aus einem schlechten Saisonstart eine schlechte Hinrunde wird und dann wird es schwer, das in der Rückrunde wieder aufzufangen, wenn man jetzt eine Hinrunde ohne Sieg hätte, wobei das Spiel gegen Hertha ja noch aussteht. Ja, gegen Gladbach, es sah eigentlich ganz gut aus. Also natürlich lagen sie relativ schnell hinten, aber das 1-1 war wunderschön rausgespielt, damit mit Gegenpressing in der gegnerischen Hälfte Druck gemacht, die Gladbacher machen den Fehlpass und dann wunderschöne Vorlage und auch wunderschön abgeschlossen. Also es war echt ein tolles Tor und hat Hoffnung gemacht, aus Schalker Sicht, dass das ein Turnaround sein könnte. A, für das Spiel, aber B, auch vielleicht für die Saison und diese wirklich schlimme Serie. Aber es hat einfach den Impuls nicht gegeben auf die Mannschaft, das Tor. Und dann ging's, schwommen die Fälle den Bach runter. Nee, die Fälle schwammen davon, oder wie man das sagt.
Ja, ja, genau. Da ist sind wenig Impulse, da ist generell überhaupt ganz, ganz wenig Puls aktuell noch. In Gelsenkirchen hat man das Gefühl. Also ich glaube, du musst da irgendwie schon spätestens zur Winterpause doch nochmal den Trainer wechseln. Ohne jetzt zu wissen, wer es denn machen könnte. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber ja. Es ist schon einigermaßen dramatisch. Und wenn Schalke denn nicht absteigen möchte, dann sollten sie so langsam aber sicher was machen.
Ja, auf jeden Fall.
Ganz anders.
Aber das ist ein gutes Stichwort, dass man für einen Impuls braucht man auf jeden Fall Puls.
Ja.
Schon mal. Das ist. Da helfen sonst alle Impulse
richtig,
nicht.
Richtig. Und.
Ja, wer soll's machen? Ich würde Olaf Thon mal als Namen in den Raum schmeißen. Ohne Kontext, einfach nur als Namen.
Olaf Thon? Die alte Schalke-Legende? Na, ich glaube eher, dass sie dann auch sowas wie, was denn mit Marc Wilmots oder sowas? Oder, also alte Granden, die da wirklich auch was geliefert haben.
Hüb Stevens.
Ja, da ist er, glaube ich, nicht mehr wirklich körperlich in der Lage, das zu machen. Okay. Also, der lebt schon noch, aber hatte ja auch ein paar Probleme mit dem Herzen und so. Das war ja damals, als er dann noch eingesprungen ist als Feuerwehrmann, war das ja auch schon so ein bisschen grenzwertig. Ich weiß nicht, ob er das nochmal sich erlauben kann. Peter Neururer, das Gleiche, der ist ja, glaube ich, überhaupt nicht mehr in der, also hat auch gar keinen Bock mehr, auf sowas zu machen. Aber das sind ja alles auch so Namen, die da kursieren jetzt oder die man dann da reinwirft, die irgendwie so ein bisschen fernab von jeder, ich sag mal, Qualität auch sind, ne?
Jupp Heynckes.
Ja, Jupp Heynckes. Nee, keine Ahnung. Also gut, wenn Jogi bald entlassen wird, vielleicht traut er sich ja nochmal einen Verein zu. Nee, aber
attraktive Aufgabe.
Ja. Ralf Rangnick, vielleicht macht der es nochmal. Wir wissen es nicht, aber wir müssen auch gar nicht über den Trainer spekulieren, weil ich glaube, das liegt auch hauptsächlich da, zumindest an der Mannschaft und an dem nach wie vor komischen Umfeld. Und ja, all diese Probleme, um da vielleicht mal rüberzugehen zum nächsten Spiel, hat Stuttgart, haben die Bayern sowieso schon mal nicht, aber die Stuttgarter die Saison auch nicht sehr, sehr stark spielen, auch jetzt gegen die Bayern gestern wieder ein super Spiel abgeliefert haben. Sehr, sehr nah dran waren, auch an einem Sieg sogar. 1-0 in Führung, dann die dicken Chancen aufs 2-0 gehabt.
Oh ja, ja.
Dann Tor zurückgepfiffen wegen Foul an Neuer, gut, kann man so sehen. Dann leider aus Sicht eines Underdogs 2 Nackenschläge noch vor der Halbzeit und dann machen es die Bayern irgendwie am Ende, ja, mehr glücklich als mit der sonstigen Qualität, die sie haben, bringen sie das Ding nach Hause mit einem 3-1. Und sie laufen auf der letzten Rille. Gestern wieder 4 Spieler verletzt raus. Das sieht auch kadertechnisch bei den Bayern jetzt nicht mehr so pralle aus. Also da geht's dann auch zu Neige langsam. Ne? Angesichts des Terminplans aber auch völlig verständlich.
Ja, es ist ja fast jede Woche eine englische Woche aktuell. Werden wir auch später noch im Ausblick drauf zurückkommen. Und ja, die beiden Gegentore zum 2-1 und 3-1, die waren wirklich auch undankbar aus Stuttgarter Sicht. Dass Coman und Lewandowski waren es ja. Coman so als im Stil eines Halbrobben, gut, von der linken Seite kommt er so rein, zieht an der 16er Grenze und schießt dann in einem guten Zeitpunkt aber so einen Kullerball irgendwie aufs kurze Eck und spekuliert drauf und profitiert davon, dass sowohl der Innenverteidiger als auch der Torwart gerade auf dem Weg in die andere Richtung sind und den nicht mehr kriegen, obwohl er nicht so richtig Tempo hatte. Also es sah im Fernsehbild wirklich sehr undankbar aus und das 3-1 ist dann ein Fernschuss von Lewandowski, den man vielleicht dann außerhalb des Strafraums nicht ausreichend verteidigt hat, weil er eigentlich im Strafraum gefährlich ist. Das, ja, sind Tore, die können passieren und das tut dann weh, wenn du eigentlich eine gute Leistung gezeigt hast. Auch 2-0 hättest in Führung gehen können, stattdessen den Ausgleich kriegst und dann vor der Pause noch in Rückstand gerätst. Und dann verlierst du so ein Spiel, obwohl du eigentlich als Stuttgart einen sehr starken Saisonstart hattest als Aufsteiger und dann gegen die Bayern auch vielleicht Punkte mitnehmen könntest. Das ist undankbar, aber ich glaube, die Stuttgarter können das einordnen. Im Halbzeitinterview war Thomas Hitzlsperger, der Vorstandsvorsitzende bei Stuttgart, und der hat einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht, einen sehr sympathischen und fokussierten und witzigen, aber auch humorvollen. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, der ist nicht zuletzt auch mitverantwortlich dafür, dass es bei Stuttgart mit dem Aufstieg geklappt hat und jetzt auch in der Bundesliga so gut läuft. Ich glaube, so Personalien im Hintergrund, das könnte bei Schalke auch ein Thema sein, die können, glaube ich, mehr Einfluss haben, als man so denkt. Und das nicht nur, weil sie Personalentscheidungen treffen wie den Trainer, sondern auch, weil die eine Stimmung mitprägen. Und die ist, glaube ich, bei Stuttgart halt sehr gut. Ist natürlich auch immer eine Wechselwirkung, weil du hast Erfolg, also hast eine gute Stimmung, dann hast du Erfolg und dann wird die Stimmung natürlich immer besser, weil du Erfolg hast. Wohingegen die Spirale bei Schalke abwärts geht. Du hast schlechte Stimmung, Misserfolg, dann hast du noch schlechtere Stimmung. Aber ich glaube, dass ein bisschen auch die gute Stimmung hergestellt werden kann in der Vorstandsführung. Und wenn das der Fall ist, dann kommen auch die Ergebnisse vielleicht.
Das war ja fast schon eine psychologische Analyse hier von Dr. Henning Schneider. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall gebe ich dir recht, was so diese Abwärtsdynamik oder die Aufwärtsdynamik angeht. Klar, läuft's gut. Hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß. Es ist nun mal eine goldene Regel, auch im Fußball. Und nicht nur da, also vor allen Dingen da, meine ich, ist es halt so. Und was Hitzlsperger angeht, der befindet sich ja auch im Clinch mit den Bayern, was die Fernsehrechte angeht, ne? Weil die Verteilung soll jetzt da irgendwie neu aufgebaut werden und Stuttgart ist dafür ein anderes Modell und die Bayern unter anderem nicht, haben ja zu diesem ganz merkwürdigen Gipfeltreffen Kalle Rummenigge eingeladen und dann verschiedene andere Bundesligisten aufgerufen, da auch zu kommen und dann auch noch den HSV oder so aus der zweiten Liga. Ganz merkwürdiges Treffen, was auch gar nichts gebracht hat und was ja auch völlig ohne Legitimation letztendlich war. Unter anderem irgendwas auch mit unserer Hertha, die da auch noch gekommen ist, so nach dem Motto, okay, wenn der große FC Bayern ruft, dann werden wir da wohl mal mit hin, weil die haben ja was zu sagen. Alles ein bisschen merkwürdig. Und Stuttgart spielt da so ein bisschen den Rebellen aus dem Süden. Auch natürlich mit einigen Sponsoren in der Hinterhand, die jetzt auch nicht so klein sind, aber ja, auf jeden Fall kann man sagen, ist Stuttgart für mich eines der Überraschungsteams schon jetzt in der Saison und ein angenehmes dazu, weil sie einfach einen coolen, jungen Fußball spielen mit einer richtigen Mischung, mit einem Castro im Mittelfeld zum Beispiel, der ja auch Erfahrung hat und so und vorne die jungen Wilden loslassen, auch das vom Altersschnitt her jüngste Team, ich glaube 24, irgendwas, bringen sie da aktuell auf den Platz und dieser Mut wird aktuell belohnt und zeigt sich auch in starken Vorstellungen wie gegen den FC Bayern.
Ja, vielleicht ist Thomas Hitzlsperger ja auch wie kein anderer geeignet dafür, gegen die Bayern ein Gegengewicht zu leisten, weil der war ja in der Bayern-Jugend und hat sich dann so ein bisschen selbstständig, weil er das Gefühl hatte, das ist nicht so sicher, dass das beim FC Bayern München was wird. Und es gab da aus England, von Aston Villa, glaube ich, Interesse an ihm. Dann ist er dann nach England gereist als Jugendspieler und hat da einen Vertrag unterzeichnet und ist quasi, hat sich von den Bayern weg entschieden und ist dann in England erst durchgestartet und dann zum VfB Stuttgart da Meister geworden. Also der hätte auch gut beim FC Bayern München bleiben können und es da wahrscheinlich auch geschafft und würde jetzt vielleicht da irgendwo im Vorstand sitzen. Und es ist vielleicht ein Glücksfall für den deutschen Fußball, dass da jetzt bei einem kleineren Verein einer ist, der theoretisch auch bei einem größeren sein könnte. Und vielleicht ein bisschen einsteht für Sachen, für die sonst so ein kleinerer Verein vielleicht nicht einstehen könnte, wenn sie nicht so eine Figur auch hätten, die das verkörpern kann. Also finde ich eine sehr interessante Personalie und muss man im Auge behalten, wie das so weitergeht.
Ja, und die Mitgliedsanträge zum Thomas Hitzesberger Fanclub können Sie bei Paul Henning Schneider ab sofort erwerben. Da reicht eine E-Mail an doppelspitze@posteo.de. Da kriegen Sie diese Anträge dann freihaus zugeschickt. Porto übernehmen wir natürlich, gar kein Problem. Und lass uns das nächste Spiel auch angehen. Dortmund gegen Köln. Das war die Sensation des Spieltages tatsächlich. Die Dortmunder.
Das stimmt.
Der BVB verliert gegen den 1. FC Köln 1-2. Es ist der erste Kölner Bundesligasieg seit 18 Bundesligaspielen. Das muss man sich auch mal reinziehen. Der Flur ist besiegt.
Man hat immer Schalke so im Blick, weil es sind natürlich auch mehr Spiele, aber Köln auch seit einigen Spielen ungeschlagen.
Ja. Ungeschlagen?
Das Gegenteil von ungeschlagen. Also,
genau, also
ohne Sieg.
Quasi doppeltes Minuszeichen. Also ihr wisst schon, wegen Mathe und so. Richtig. Also auch Wahnsinn, eine richtig schlechte Serie. Ich glaube, das war nämlich auch so bei denen, dass die nach dem ersten richtigen krassen Lockdown, wo dann ja auch mehrere Wochen gar nicht gespielt wurde, seitdem haben sie richtig verkackt. Davor waren sie gar nicht so schlecht und dann haben sie richtig verkackt danach.
Die Verlierer des Lockdowns haben ja schon damals uns gefragt, ob in Köln vielleicht die Stimmung im Stadion doch vielleicht die beste in Deutschland ist, weil die ohne Fans gar nichts mehr hinbekommen haben.
Ja, stimmt. Und letzter Sieg in Dortmund auch in den 90ern, Anfang der 90er, 92 war es, haben sie das letzte Mal in Dortmund gewonnen und gestern dann wieder.
Krass.
Und für Dortmund heißt das, wichtige Punkte verloren im Meisterschaftskampf mit den FC Bayern. Ja. Das tut ein bisschen weh aus Sicht von Schwarz-Gelb.
Besonders, weil die anderen alle gepunktet haben. Bei der Hertha weiß man es jetzt noch nicht, aber sonst haben alle Titelaspiranten Punkte geholt, nur die Dortmunder nicht. Und Köln zeigt, finde ich, dann sollte Schalke sich vielleicht auch mental hochziehen. Weil Schalke sagt jetzt ja, gut, wir haben jetzt gegen Gladbach gespielt, das nächste Spiel ist, glaube ich, gegen Leipzig. Und nee, Leipzig hatten sie schon. Jedenfalls haben sie jetzt ein paar harte Spiele auch schon gehabt am Saisonbeginn. Und da sagt man, gegen die muss man jetzt nicht die Punkte holen. Und Köln macht es genau so. Die haben seit 18 Spielen kein Dreier mehr geholt und wenn, dann warum nicht gegen Dortmund, die Kehrtwende.
Ja, wenn das schon mit dem Karneval dieses Jahr nicht klappt und potenziellen Dreiern da, dann sollte man jetzt vielleicht mal endlich eine einfahren hier. Das tun sie.
Das ist ja gerade die Jäckezeit auch.
Es ist die Jäckezeit. Vielleicht geht es jetzt wieder los in Köln, jetzt wo sie angefangen hat, die Jäckezeit, da legen sie wieder los jetzt. Jetzt werden sie wieder erfolgreich, weil dieser Karnevalsspirit so auf sie übergeht. Diese, ich sag mal, grundlegenden 0,8 Promille, die eigentlich jeder im Blut hat während dieser Zeit, sorgt für so einen Schub jetzt auch auf dem Rasen.
Ja, da kommt der Puls wieder, wo der Impuls dann was ausrichten kann.
Ja. Ja, wunderbar. Das war auf jeden Fall die Sensation und Erling Haaland, das Wunderkind aus dem Ruhrpott. Oder aus dem norwegischen Ruhrpott sozusagen, trifft nicht, Wahnsinn. Also hat er auch noch die riesen Chance zum Ausgleich, kurz vor Schluss, verballert das Ding und zeigt, dieser Mann ist, oder dieser Junge ist ja auch nur ein Mensch. Das beruhigt mich.
Ja, Haaland und Moukoko haben das erste Mal zusammen auf dem Platz gestanden. Letzte Woche wurde ja Moukoko eingewechselt für Haaland. Diesmal brauchte man die geballte Offensivpower, aber es hat nicht so richtig geklappt.
Ist richtig. Kann man sie übrigens auch fragen, habe ich auch ein paar Beiträge zu gelesen, warum muss man ihn, also Moukoko jetzt bei Hertha, das war ja relativ bedeutungslos, dass letztendlich, also er musste jetzt nicht noch irgendwie ein Spiel drehen oder so, warum man ihn nochmal für 3 Minuten eingewechselt hat. Ging ja wahrscheinlich nur darum zu zeigen, hier, guck mal, jüngster Spieler aller Zeiten. Finde ich auch ein bisschen, ich meine, ja, naja. Zeigt so ein bisschen auch.
Ich denke auch, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er in der Champions League nicht auch kam, dass man da nicht auch den Rekord wollte. Es war ja dann Dienstag, Mittwoch drauf war ja Champions League und da sah es auch relativ gut aus für Dortmund. Da hätte man ihn auch bringen können, so aus Prinzip für 3 Minuten. Da hätte man, glaube ich, auch den jüngsten Champions League Spieler aller Zeiten gehabt. So weit ging die Rekordlust dann doch nicht anscheinend, aber in der Bundesliga am Tag nach seinem Geburtstag. War vielleicht auch ein kleines Geburtstagsgeschenk.
Ja, das, genau so sind sie, die Antoine Dortmund. Denken immer auch an den Spieler und an so einen Geburtstag auch mal. Das ist toll. Übrigens, Diego Armando Maradona, zu dem wir ja noch kommen, mit 15 debütiert in der argentinischen Liga. Auch das.
Guck mal, andere juristische Lage.
Ja, also richtig krass. Also da nehme ich schon mal eine Sache vorweg. Aber es gab ja schon relativ früh auch so Aufnahmen von ihm, die ihn dann gezeigt haben, als Jugendlicher oder als Kind ja schon fast noch, wie er so den Ball hochgehalten hat und gedribbelt hat und so und dann auch schon so eine Ansage gemacht hat, so, ja, ich möchte die Weltmeisterschaft holen. Und das war so ein bisschen so der Startschuss auch für die unfassbare Öffentlichkeit, die seine gesamte Karriere umgeben hat. Wie gesagt, ich werde dann noch ein, zwei Geschichten gleich aus der Doku zum Besten geben, die wir natürlich auch verlinken hier als Shownote. Aber ja, von Maradona war gestern, bis auf die Schweigeminute vor dem Spiel, in Dortmund nicht so viel zu sehen. Und in Berlin bei Union in Köpenick in der Alten Försterei war relativ viel los, muss man sagen. Damit zum nächsten Spiel des Spieltages. Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. 3-3. Ein irres Spiel, wenn man so sagen möchte. Also
ja, das war was für den neutralen Zuschauer.
Ja. Union relativ schnell in Führung, 2-0. Unter anderem durch natürlich wieder einen Elfmeter von Kruse.
Ja, er hat ja zwischenzeitlich einen verschossen, obwohl er das Tor doch gemacht hat, aber ich glaube, der gilt dann als verschossen, oder wenn der Torwart den hat.
Übrigens, das heißt übrigens auch, dass der Rekordhalter mit ihm zusammen, ich habe seinen Namen gerade nicht auf dem Schirm, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, dass der den Rekord immer noch hält sozusagen, also er ist nicht gebrochen, sondern er hat ihn jetzt, er hält ihn zusammen.
Genau, eingestellt.
Ja, genau. Vielleicht hat er das auch mit Absicht gemacht.
Genau, 16 Stück, der 17. hätte ihn unsterblich gemacht.
Ja.
Ich glaube, er hat danach im Interview gesagt, dass er ihn deswegen verschossen hat, aber das glaube ich ihm nicht.
Naja, gut, vielleicht. Wer weiß. Naja, auf jeden Fall gestern auch wieder ein Elfmeter reingeballert. Union führt 2-0, dann kommt Frankfurt immer besser auf, dreht das Ding sogar noch, macht das 3-2, zweimal Silva, einmal Dost. Und dann kommt...
Erst ein Doppelpack Silva.
Genau, Doppelpack Silva und dann Dost 3-2.
Dann später noch Dost.
Genau. Ja. Ja. Und dann kommt irgendwie ein, ich weiß nicht, wo er den hergenommen hat, aber auf jeden Fall ein Strahl, ein unfassbares Pfund, was Max Kruse dann zum 3-3 in den Winkel schweißt. Also für mich das Tor des Spieltags bisher.
Ja, es hat vor ein paar Wochen in einem Union-Spiel der Kommentator so beiläufig gesagt, als Kruse am Ball war, Max Kruse, der talentierteste, der jemals das Trikot der Köpenicker getragen hat. Und ich fand diesen Satz, also der hat nachgehallt in mir, weil es gibt jetzt auch eine lange Zweitliga-Historie von Köpenick, von Union, vom FC Köpenick, wo auch talentierte Spieler dabei waren, gute Freistoßschützen, Matuschka und so weiter. Und ist jetzt die Frage, also ich fand, das war so dahingesagt, als wenn das eine allgemeingültige Aussage wäre, die man einfach nur so sagt, weil jeder weiß, dass es so ist. Aber natürlich, Kruse, enorm wichtig fürs Team. War ein sehr guter Transfer, macht selbst viele Tore, macht die Elfmeter mit einer sehr guten Quote immer noch rein und gibt auch Vorlagen. Also, ein ganz starker Spieler auf jeden Fall. Auch wenn diese Aussage, ihr könnt ja gerne, falls ihr dazu Informationen, Fakten oder Meinungen habt, schreibt uns gerne. Wer war für euch der talentierteste Spieler, der jemals das Trikot der Eisernen getragen hat? Oder der Knappen, wie ich sage. die von dem Ritter, das Trikot.
Ritterkeule, heißt er nicht irgendwie gerne. Keule oder so?
Ich glaube. Ritter, das kann gut sein, ja. Ritterkeule, ja.
Ich glaube es. Weiß ich jetzt aber auch gerade nicht. Ja. Also auf jeden Fall war das gestern ein ziemlich krasses Tor und ich habe mir hier die Sportschau reingezogen, hatte vorher so ein bisschen Radio gehört und dann auch die zweite Halbzeit gar nicht mehr verfolgt und dann wusste ich so ein bisschen nicht, wie die Spiele ausgegangen sind. Das war ein bisschen aufregend mal wieder und man muss ja in diesen Zeiten, wo es ja generell nicht so viel Aufregung gibt, muss man ein bisschen für den Thrill sorgen in seinem Alltag und das habe ich da somit getan gestern. Und dann ballert er dieses Ding da rein und dann, ich sag dann auch so laut, ich kommentiere das dann auch immer so ein bisschen hier vor mir her, weil man hat ja auch keine Gesellschaft, also muss man das ja auch ein bisschen selber so fiktiv herstellen und sagt dann so vor mir laut hin, so, was für eine Bude. Und die Kommentatorin dann in der Sportschau, ungelogen 3 Sekunden später, was für eine Bude. Und dann dachte ich so, das kann nicht sein. Also reden wir jetzt hier miteinander sozusagen über so eine zeitverzögerte Leitung oder was ist los? Also
Es war wirklich spektakulär. Und die gehört übrigens zu der Gattung Kommentatorinnen und Kommentatoren. Da gibt es noch einen zweiten, ich glaube, der ist im Radio. Die sind immer sehr, ich sag mal, in ihrer Stimmlage sehr sensationell, was hier gerade passiert. Und jetzt spielt Union, spielt nochmal rechts raus. Und dann kommt der Ball nochmal in die Mitte. Abgewehrt. Und was ist jetzt los? Max Kruse, schießt der und so, ne? Die so ein bisschen immer mit so einer angespannten, sensationslüsternen, da kommt gleich was, Stimme reden, ja. Wo man schon denkt, okay. Alles klar, ich glaube dir, dass das Spiel spannend war, keine Sorge. Aber das musst du nicht noch so extra hervorrufen durch deine Stimmlage. Ja?
So ein bisschen wie im Verkaufsfernsehen, wo man die Leute irgendwie dranhalten muss, obwohl es keinen Inhalt gibt.
Genau, ja.
Aber beim Fußball gibt es ja den Inhalt. Das heißt, man muss die Leute eigentlich gar nicht so künstlich dranhalten in der Spannung.
Es sei denn, es ist so ein 0-0.
Die bleiben ja, die haben freiwillig eingeschaltet.
Ja.
Ja,
das ist immer, glaube ich, die Arschkarte, wenn du in einer Konferenz bist und du hast zum Beispiel jetzt Augsburg-Freiburg, kommen wir gleich zu, also ein Spiel, wo jetzt nicht so viel passiert und bei allen anderen klingelt es ohne Ende, Tor und du musst immer sagen, ja, bei mir passiert heute gar nichts. Das sind auch mal diese Kommentatoren, die dann meistens, oder Kommentatorinnen, die dann meistens so sagen so, ja, also ich würde jetzt auch gerne hier ein Tor vermelden, schön, dass ihr das alle könnt, schön, dass bei dir drei gefallen sind, aber bei mir, ganz ehrlich, steht's hier, ich gucke auf meinen Zettel. Oder sehe ich nichts? Da ist gar nichts. Nicht mal eine Chance. Hier steht es 0-0. Der Nebel wabert weiterhin durchs Augsburger Stadion. Aber es ist passiert nichts. Es ist einfach ein richtig langweiliges Scheißspiel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach, es ist, ja. So läuft das meistens.
Ja, das ist wie man durch Instagram scrollt und alle sind irgendwo im Urlaub. Also jetzt gerade aktuell nicht, aber so vor 2 Jahren. Alle irgendwo im Urlaub, Bilder unter Palmen und man selbst sitzt halt irgendwie in Köln-Galk und guckt an die Raufaser und denkt, ja, bei mir halt heute nicht, aber so ist das Leben.
Ja, genau, oder die irgendwelche geilen Essenssachen posten oder keine Ahnung, so Paare, die dann so Fotos von ihren Fitnesseinheiten zusammen posten und man denkt sich so, ja, ach komm, fickt euch doch alle, ey. Alles auch ja, nicht.
Wenn irgendwie er macht so, also wenn die so aufeinander und sich gegenseitig das Gewicht, Gegengewicht quasi geben, also es gibt so ein paar Fitnessübungen, wo du dann, weiß nicht, einer macht Liegestütze, der andere liegt oben auf dem Rücken drauf oder so.
Ja,
ganz schlimm.
Ja, das ist alles eine Welt für sich auf jeden Fall. Und wenn man jetzt das Spiel Augsburg-Freiburg in eine Fitnessübung packen sollte, dann wäre es wahrscheinlich, ich weiß nicht, so ein, ja, nicht ganz zu Ende gebrachter Sit-Up wahrscheinlich.
Ja, diese Liegestütze an der Wand, wenn man die noch nicht auf dem Boden kann.
Ja. Ja, ich weiß nicht, also zu dem Spiel habe ich mir jetzt auch keine Notizen gemacht, weil ich habe es A nicht gesehen in der Sportschau, das habe ich dann genutzt, das war auch ein bisschen dreist. Oder war das das Spiel? Aber ich glaube, nee, Leipzig-Bielefeld, da habe ich kurz zwischendurch was zu essen gemacht und bei Augsburg-Freiburg war ich, glaube ich, ein bisschen spät dran oder so. Ich glaube, das war das erste Spiel, was sie gezeigt haben, da habe ich dann zu spät eingeschaltet und Leipzig-Bielefeld, da habe ich mir was zu essen gemacht. Also es waren so die beiden Lückenbüßer quasi.
Ja, ich habe es auch nicht so richtig wahrgenommen. Das Spiel, aber es war Vincenzo Grifo mit dem 1-0. Es war auch 0-0 zur Pause und dann 1-1 am Schluss. Also so richtig viel war nicht los.
Nee, ich glaube, deswegen sollten wir auch nicht viel drüber reden. Wir haben ja den Christian Streich schon am Anfang gehört und werden ihn nochmal hören, das schon mal so viel vorab. Und Leipzig-Bielefeld, ich glaube, da muss man jetzt auch nicht viel zu sagen. Leipzig im Ende sogar ein bisschen glücklich. Ich habe noch eine Chance von Klos gesehen, als ich dann nochmal reingekommen bin. Also da war noch was drin für Leipzig, für Bielefeld. Und insofern, aber die bleiben da auch weiter unter den Top 4 der Liga, die sich wieder so aufstellen wie in den Jahren zuvor, muss man sagen. Also Bayern, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, es ist wie immer.
Ja, Leipzig hat sich ein bisschen zu sicher gefühlt mit dem 2-0, hatten dann auch Chancen, mit dem Elfmeter das 3-0 zu machen, der dann verschossen wurde. Und dann kommt dieser seltsame Ball da auf Klos durch, der dann plötzlich den gut kriegt und frei vom Tor auftaucht und dann macht er das 2-1 und dann kann so ein Spiel auch nochmal kippen. Dann holt Bielefeld vielleicht einen Punkt in Leipzig. Das wäre natürlich sensationell gewesen.
Ja, und ich musste hier als Vorbereitung zur Folge erstmal recherchieren, weil ich wusste gar nicht mehr, dass Bielefeld ja schon einen Sieg hat. Ich wollte kurz mal meine These prüfen, ob Schalke wirklich das einzige Team ist, was aktuell noch ohne Saisonsieg ist. Ist aber wirklich so, weil Bielefeld hat ja gegen Köln 1-0 gewonnen und dementsprechend stehen sie auch vor Schalke und Schalke aktuell abgeschlagen, hat Tabellenletzter Bielefeld kurz davor, aber ja, es ist natürlich eine schwierige Saison auch für Bielefeld, die da reinkommen jetzt in die erste Liga, die nahtlos quasi fast weitergeht und
ja. Ja, sie müssen natürlich ein bisschen gucken, dass sie da jetzt ein bisschen punkten, aber sie ist natürlich schon vorher klar gewesen, dass das jetzt keine einfache Saison wird. Ne?
Ja, der Druck ist da nicht da, der in Gelsenkirchen lastet. Und ist klar, wenn du zwei Teams hast, die seit 18 und 25 Spielen nicht gewonnen hatten, dann ist die Chance ganz gut, dass Bielefeld da irgendwann mal was gewonnen hat.
Ja. Ja, Freitagabendspiel noch gleich, vielleicht ganz kurz. Da gab es ja auch jede Menge Tore. Generell ein relativ torreicher Spieltag. Wolfsburg ja. gegen Bremen mit einem 5:3. Okay. Wolfsburg damit weiterhin ungeschlagen in der laufenden Saison. Dritter Sieg in Folge.
Das hat man gar nicht so auf dem Schirm, nee. Dass die ungeschlagen sind.
Nee, finde ich auch. Das ist ja, so ein Team, was man irgendwie nicht so auf dem Schirm hat, dass sie so gut sind. Oder.
Ja, war ein wildes Spiel. John Brooks macht vorne eins rein und hinten ein sehr unangenehmes Eigentor. Also sehr, es sieht halt immer sehr dumm aus, aber man kann da nichts machen. Er ist im Sprint und dann kommt der Ball und prallt gegen sein Bein und von da unhaltbar ins Tor. Aber ja, ist trotzdem, reicht es dann für Wolfsburg am Ende, weil Bremen dann nach dem 3-3 trotzdem nicht, stand es 3-3 überhaupt? 3-3, das nicht geschafft hat, das auf die eigene Richtung kippen zu lassen. Dann Kevin Möwald noch mit der gelb-roten Karte, auch sehr unnötig, kurz, also fast am Strafraum des Gegners, da so reinzugehen, wenn man gelb vorbelastet ist, das ist einfach nicht nötig und schadet nachhaltig dem eigenen Team, das in Unterzahl und Rückstand dann versuchen muss, da irgendwie das 4-4 zu machen und dann wird es halt das 5-3. Ja, weil Bremen auch aufmachen muss. Am Ende 8 Tore, Wahnsinnsspiel, aber Bremen war ja eigentlich in den letzten Jahren häufig dafür bekannt, dass sie eher so Handball-Halbzeitergebnisse liefern. Halt relativ gute Offensive, die deswegen nicht zu Punkten führt, weil die Defensive viel zu viele Gegentore zulässt.
Ja, wobei sie in dieser Saison jetzt ja so ein bisschen andere Taktik mal angeschlagen haben, also weniger dieses nach vorne stürmen, sondern eher solide hinten bleiben und auch gar nicht mal die spektakulären Ergebnisse liefern. Das war ja relativ häufig auch so 1-1 oder so. Und jetzt haben sie dann mal wieder ein Spiel, so ein Ausreißer nach unten, wo sie dann 5 Gegentore kriegen und verlieren. Ich glaube, es ist verkraftbar natürlich, verschmerzbar, weil Wolfsburg gehört einfach auch aktuell, auch aufgrund des Kaders, zu den Top 5 bis 6 Mannschaften. Und da stehen sie ja aktuell auch. Und haben sich so heimisch still und leise da wirklich zu einem, ja, ich sag mal jetzt nicht 1A-Spitzenteam, aber 1B-Spitzenteam entwickelt. Mit Wechhorst vorne, der solide trifft und mit Brekalo, mit Arnold im Mittelfeld, mit Roussillon über außen und einigen Stützen einfach, die da schon länger Zeit auch spielen. Also gar nicht so viel Rotation vom Personal her einfach auch da. Dann Riedle Baku, der jetzt ja auch gerade neuer Nationalspieler geworden ist, sozusagen A-Nationalspieler. Jugendnationalspieler war er ja schon. Also wirklich ein sehr, sehr vielversprechender Kader, der auch eine gute Balance aufweist. Und ich glaube, Glasner als Coach bringt da auch die nötige Ruhe rein und die nötige Kompetenz. Und ohne, dass man jetzt irgendwie Wolfsburg mögen muss, weil sie natürlich auch irgendwie kein wirklich großartig Traditionsclub sind, sondern halt ein Werksverein. Aber ist das trotzdem eine gute Arbeit? Und so ein Ticken sympathischer als RB sind sie ja immerhin, auch wenn ich mit Wolfsburg ehrlich gesagt auch nicht viel verbinde. Ich weiß nicht.
Das stimmt.
Weißt du, was ich mit Wolfsburg...
Ist ja nicht mal eine Traditionsstadt.
Nee, nicht mal das. Nicht,
als Ort.
Nicht mal das.
Ja.
Und ich verbinde mit Wolfsburg immer eine Sache, das ist eigentlich eine skurrile Anekdote, und zwar mit dem Verein jetzt, das Spiel, wo Marcelinho damals, ich glaube, 3 Tore gemacht hat, und sich dann in diesen Teppich eingerollt hat im Wolfsburger Stadion. Erinnerst du dich noch an das Spiel? Er hat irgendwie 3 Tore gemacht, auch richtig geile Buden dabei. Und dann, er war ja ein relativ extrovertierter Mensch und hat sich dann wirklich in so einen Teppich eingerollt, der an der Seitenlinie irgendwie so eine 3D-Werbung aufs Spielfeld projizieren sollte. Und hat sich dann in diesen Teppich eingerollt. Das ist, werde ich immer mit Wolfsburg verbinden.
Ja, schön. Schön. Es gibt ja die Geschichte, ich glaube, in der Antike Cäsar und Kleopatra hatten ja mal eine kleine Liaison am Laufen und ich glaube Kleopatra hat sich da mal, oder Cäsar, einer von beiden hat sich mal in einen Teppich eingerollt, glaube ich, in den Palast des anderen schmuggeln lassen, damit die Paparazzi das nicht spitz kriegen und das Ja, das ist meine einzige Teppich-Einrollgeschichte, die ich im Kopf habe. Deswegen habe ich das Marcelinho-Spiel da auf jeden Fall nicht. Die Szene habe ich nicht vor Augen. Aber klingt sehr schön.
Ich gucke mal, ob es das bei YouTube gibt. Dann verlinke ich das mal auch als Shownote. Aber dieses andere Teppich-Einräumen mit Cleopatra und Caesar klingt für mich eher nach so einem perversen Fetisch.
Ja, schön in Eselsmilch gebadet und dann noch in den Teppich eingerollt vom Lieferanten, vom hier Paketboden abgeliefert.
Von Hermes.
Ist eine spezielle Spielart, genau.
Ja, ja, hat Hermes damals schon
völlig verbeult dann.
Hat er schon damals schon geliefert und ich frage mich immer, Cleopatra und Caesar, wo haben die sich, also lief das über Tinder oder OkCupid?
Das war damals noch, lief noch militärisch ab, kennenlernen. Also die Reisetätigkeit, da hatte damals ja sehr stark auch noch mit Erobern zu tun und deswegen war das einfach, aber natürlich, wenn Hermes der Lieferdienst der Antike ist, ist OkCupid, also Cupido ist ja quasi hier Amor, der römische Gott der Liebe, dann ist OkCupid und Hermes sind die beiden antiken Vorreiter von den ganzen Konkurrenzprodukten heute.
Ja. Sehr schön. Das war damals nämlich alles gar nicht so anders als heutzutage.
Aber wenn du zwischen Leipzig und Wolfsburg eher zu Wolfsburg tendierst, wo ist denn beim Werkself und Neuvereine Casting Leverkusen für dich? Die spielen ja heute gegen unsere Blau-Weiße Hertha.
Leverkusen hat einfach den Kalli-Bonus bei mir, das ist schon mal klar. Und den Rudi Völler-Bonus. das sind so, und Ballack. Also das sind so ein paar mehr Spieler einfach, die ich damit verbinde, die so ein bisschen mehr Flair haben und dementsprechend ranken die noch vor Wolfsburg, würde ich sagen. Und obwohl der Konzern dahinter natürlich auch ein bisschen weniger vielleicht sympathisch ist. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, allein Rudi Völler hat da schon sehr viele Sympathiepunkte bei mir im internen Ranking. Ja, jetzt spielen sie gegen die Hertha. Da habe ich natürlich gar keine Sympathien aktuell jetzt für den Gegner dann heute. Da müssen sie pausieren.
Kein Verständnis.
Kein Verständnis für. Ja, ganz schwieriges einzuschätzendes Spiel, weil auf der einen Seite würde ich sagen, dass gerade die Teams, die jetzt unter der Woche wieder europäisch im Einsatz waren, schon so ein paar Fitnesskörner gelassen haben. Auf der anderen Seite, ja, ist die Qualität aktuell auf Seiten von Hertha ja auch nicht unbedingt so gegeben. Ich glaube, dass der Ausfall von Córdoba dann doch mehr schmerzt, als man denkt. Und in der Abwehr ist es gerade auch nicht so super doll, wie man ja gegen Dortmund gesehen hat. Und wenn ich so sehe, dass Alario gut drauf ist, dass Leverkusen generell schnelle Außen hat, das macht mir nicht so das gute Gefühl für heute. Kann aber auch sein, dass dann ein Überraschungskuh gelingt. Allein, ich glaube es irgendwie nicht.
Das ist halt immer die Uneinschätzbarkeit unserer blau-weißen Hertha. Es ist einfach nicht zu sagen. Es sind Argumente dafür da, dass man da was holt. Es sind aber ein bisschen mehr dafür da, dass man nichts holt. Aber das kann in beide Richtungen schlagen. Aber ich glaube, ich sehe Leverkusen da auch vorne. Aktuell. Ja.
Und es ist natürlich, wie du schon letzte Folge gesagt hast, immer einfacher, so negativ an Spiele ranzugehen. Aber es mehren sich jetzt ja auch nicht die Anzeichen dafür, dass bei Hertha irgendwie großartig, außer vielleicht so ein bisschen die Entwicklung mit Guendouzi, dass der ein bisschen mehr Stabilität reinbringt und so. Das könnte vielleicht so ein bisschen sein, dass sie jetzt auch wieder mehr zusammen trainieren konnten unter der Woche. Und dann vielleicht doch, ich denke mal, dass er auch ein bisschen noch umstellen wird jetzt nach dem Spiel gegen Dortmund, weil das hat er schon auch wieder einiges offenbart und ich glaube, dass er da nochmal was machen wird. Bruno Labbadia ja auch gegen einen seiner Ex-Clubs. Und
stimmt.
Ja, mal sehen. Vielleicht geht da ja doch irgendwie was. Und das andere Sonntagsspiel ist auch wieder so ein Spiel, ganz ehrlich, also Mainz-Hoffenheim, ne? Sorry, also das ist so. Ja. Also wenn man das Sky-Abo hat, guckt man sich's vielleicht an, aber.
Ja, wenn's läuft.
Ja, genau, wenn's läuft. Wahrscheinlich läuft das eh nur bei der Zone oder so und dann kommt der Stream eh nicht zustande.
Es ist halt Sonntag 18 Uhr, was läuft da sonst? Also dann guckt man eben das.
Ich glaube, der Weltspiegel auf ARD oder so. Vielleicht kann man da dann reingehen.
Ja, es lohnt sich ohnehin, den Öffentlich-Rechtlichen einfach mal reinzuseppen. Phoenix ist bestimmt auch live vor Ort irgendwo von irgendeinem Parteitag der Violetten oder so.
Na, es ist ja wirklich der Parteitag der AfD aktuell. Also es kann schon sein, dass wenn man bei Phoenix reinschaltet, dass dann so ein paar tolle O-Ton-Schnipsel von dieser AfD-Versammlung laufen.
Ja, ist man fast so viel Blau-Weiß sieht wie bei Hoffenheim. Ohne da jetzt irgendwen in die Ecke von irgendwem rücken zu wollen. Nur rein farblich.
Ist ja auch ein etwas anderer Blauton. Ja. Insofern, da kann man sich dann noch von absetzen.
Auf jeden Fall.
Ja, aber das Spiel, denke ich mal, wird jetzt nicht die höchste Einschaltquote haben.
Wahrscheinlich, vermutlich zu Recht. Aber vielleicht wird es auch ein 7-6 am Ende und wir werden eines Besseren belehrt.
Genau. Ja, damit schließen wir die.
Ja, dein Tipp.
Ja?
Deine Tipps noch? Leverkusen, Hertha.
Wer gewinnt? Ach, jetzt soll ich hier noch tippen, oder was? Ja. Das ist ja wie bei der Drückermafia an der Tür. Ich würde sagen.
Wenn wir es schon nicht simulieren, das Hertha-Spiel, dann tippen wir es.
Okay, zumindest. Ich sage, ich bleib mal optimistisch, man soll immer optimistisch bleiben. Always hope, not fear, hat ja schon Michelle Obama gesagt. Also ich sage, Hertha gewinnt das Ding. Kunja macht mal wieder einen Doppelpack, schnürt den Doppelpack und Leverkusen ist ein bisschen platt von der Europawoche und Hertha gewinnt auswärts 2-1 in Leverkusen. Und ja, das andere Spiel, Mainz-Hoffenheim, tippe ich einfach mal, wird ein flockiges 3-3.
Okay, ich sag Leverkusen gewinnt, denn dann habe ich gewinne ich auf jeden Fall, weil entweder gewinne ich die Wette, also den Tipp, oder Hertha gewinnt. Dann freue ich mich ja auch. Also ich freue mich in beiden Fällen. Das ist strategisches Tippen. Also ich tippe Leverkusen gewinnt 2-0 und Mainz-Hoffenheim, das gewinnt Hoffenheim 2-0 auch.
Ja, sei der Mateta-Tumpf
wieder
Mainz,
auf.
Ah, Mainz ist jetzt wieder ein bisschen
Mateta. Und Kramaric auf der anderen Seite 2-1. 2-1 für Hoffenheim.
Ah, gut. Wir werden das Ganze beobachten. Und wenn ihr diese Folge hört, laufen die Spiele vielleicht im Hintergrund, sind schon gewesen. Und dann könnt ihr das Ganze verifizieren. Ja, es ist weiterhin Sonntag, der 29. November, erster Advent. Die Kerze brennt hier noch nicht. Ich werde sie gleich mal anzünden, würde ich sagen. Zur zweiten Hälfte. Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ja. Henning, wir setzen kurz ab, machen uns frisch.
Ja.
Und dann reden wir über den größten Fußball aller Zeiten, womöglich den größten Fußball aller Zeiten. Einen der größten aller Zeiten.
Ja.
Bin gespannt.
Auf jeden Fall einer der größten.
Das kann man sagen. Gut. Ja. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich.
Bis gleich.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Ja, ein stimmungsvolles Entree hier zur zweiten Hälfte von Doppelspitze, der Fußball-Podcast Folge 51, denn jetzt soll es um den Spieler gehen, der dieses so wunderschön kommentierte Tor geschossen hat. Das Jahrhunderttor wird es ja auch genannt, bei der WM 86 in Mexiko erzielt. Im Viertelfinale Argentinien-England geschossen hat es natürlich Diego Armando Maradona, der diese Woche im Alter von 60 Jahren gestorben ist. Deswegen wollen wir auf ihn zurückblicken, auf one of the greatest of all time, Fußballgeschäft sozusagen. Und Henning, Diego Armando Maradona, was verbindest du mit ihm so, wenn man jetzt als erstes so an ihn denkt, was würdest du da sagen?
Ja, ich verbinde vor allem die Fernsehbilder aus den 80ern und 90ern mit ihm, die jetzt im Verhältnis zum heutigen HD-Ready-TV natürlich etwas pixelig wirken. Und da merkt man, dass man natürlich auch eine andere Generation ist, weil man das eben in den 80ern nicht miterlebt hat live. Und ich glaube, die Wirkung unterscheidet sich auch sehr. Wenn man das heute sieht oder ob es uns damals gesehen hat, ich glaube, dass das Spiel war ein anderes Fußball und hat ein anderes Tempo, ohne das jetzt werten zu wollen. Es ist jetzt irgendwie besser geworden, es ist schneller geworden und die Bewegungsabläufe sind andere und dann wirkt das alles wie aus der Zeit gefallen, etwas, wenn man das heute sieht. Also ja, wenig. Wir haben ja quasi das Spätwerk von Diego Maradona live miterlebt und das glorreiche Frühwerk weniger, also aus der Rückschau.
Ja, das stimmt. Das ist leider das Los des in den 90er Jahren geborenen Fußballfans. Aber gut, ich meine, du sagst, das Spiel ist schneller geworden, aber er war natürlich schon immer schnell. Das
Sieht man auch bei solchen Touren jetzt wie gegen England zum Beispiel, dass er das, das war ja eigentlich eins der Schlüsselspiele, muss man sagen, für seine Karriere, wo er ja davor das Tor mit der Hand Gottes erzielt hat, dann diesen Sololauf folgen lässt, Argentinien damit ins Halbfinale schießt, da gewinnen sie gegen Belgien, dann Finale gegen Deutschland gewonnen. Und seitdem war er natürlich der Nationalheld, weil er das Team einfach zum Titel geführt hat. Und bewegte Karriere auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mir nochmal eine Arte-Reportage angeguckt, die schon ein bisschen länger her ist. Ich glaube 2006 oder so datiert die. Und die ist nicht in allen Punkten super gut oder so, aber was sie liefert, sind einfach diese Bilder und ein ziemlich eindrucksvolles Zeugnis von diesem unfassbaren Leben, das er ja hatte. Also es ging ja alles super früh schon los mit 15, wie gesagt, dann gab es da schon Videoaufnahmen noch von vorher, wo er irgendwie angekündigt hat, er würde gerne den Weltmeistertitel holen mit Argentinien und dann hat man schon sein Riesentalent am Ball gesehen, dann hat er angefangen bei den Boca Juniors so richtig, ist er zum Held aufgestiegen in diesem unfassbaren Stadion ja auch, das irgendwie immer wie ein Tollhaus aussieht, in den, auch heutzutage ja noch und ja. Hat dann da echt irgendwie reihenweise die Gegner ausgedribbelt und ist dann nach Europa gewechselt zu Barcelona oder wie der Typ in der Reportage die ganze Zeit gesagt hat, Barcelona, das fand ich ein bisschen merkwürdig, also der Sprecher war nicht der Beste, muss man leider sagen.
Und ja, in Deutschland hat es Barcelona hat entweder ein Z oder ein F in der Mitte. Barcelona oder Barcelona. Aber es gibt das nicht so richtig mit der spanischen Aussprache.
Ja, es ist schwierig für, das, für den deutschen Gaumen auszusprechen, glaube ich. Aber er sagte auch Barca. Und man sagt, also das habe ich nun wirklich selten gehört. Also ich habe noch nie jemanden Barca gehört. Ich weiß nicht, vielleicht ist das die korrekte katalanische Aussprache. Ich weiß es nicht.
Auch da eigentlich Z oder F. Also Barca oder Barfa. Wenn man das überkorrekt versucht. Oder halt irgendwo in der Mitte, als ja. Wo die Wahrheit ja meistens liegt.
Ja, auf jeden Fall waren das so die sprachlichen Nachteile oder so die ja, Lowlights dieser Reportage, die auch einen inhaltlichen Fehler noch hatte. Und zwar war dann die Rede davon, dass Silvio Berlusconi Inter Mailand gehört, was ja auch nicht stimmt, weil es ist ja AC Mailand, meines Erachtens nach, ziemlich sicher.
Ja.
Und also so ja. Sachen, die man eigentlich, wo ich denken würde, nach einer Qualitätskontrolle doch durchaus nochmal ändern sollte bei einer Reportage. Egal, was sie auf jeden Fall liefert, und die ist echt gut trotzdem, deswegen verlinken wir sie natürlich auch in den Shownotes, ist wirklich ein Zeugnis davon, wie Maradonas Karriere sich entwickelt hat und was die für absurde Ausmaße angenommen hat. Was vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass wirklich alles, aber wirklich alles auch in seinem Privatleben mit der Kamera dokumentiert wurde. Das ist unvorstellbar. Was da alles ja begleitet wurde, also schon von klein auf, wie er irgendwie im Privaten unterwegs ist, dann sind da die ganzen Fans, die sich mit ihm ablichten lassen wollen, dann wird er noch im Auto interviewt, direkt nach dem Spiel sowieso, ständig auf dem Spielfeld und so weiter. Also es gibt keine Grenze zwischen der Privatperson Maradona und dem Spieler Maradona, das ist wirklich fließend, der Übergang.
Und ja, das ist natürlich für eine Person schwierig, auch damit groß zu werden, immer begleitet zu werden mit der Kamera und dass man quasi kaum Privatsphäre hat, ist natürlich für uns als Publikum und auch als Macher und Konsumenten von Dokumentation ist es natürlich toll. Es ist ein Schatz, wenn so viel dokumentiert ist. Ich denke das ja immer über die Debatte mit den Persönlichkeitsrechten auch im Internet und dem Datenschutz, dass irgendwann verliert das Interesse. Also man selbst hat ein Interesse an den eigenen Daten und wenn es jetzt darum geht, dass Identitätsklau und irgendwie teure Einkäufe mit der eigenen Kreditkarte gemacht werden, ist es ja auch ein juristisches Problem. Aber aus der Sicht des Historikers, die schnallt natürlich mit der Zunge, dass wir heute so viele Daten von uns ins Netz pusten, weil das in 200 Jahren werden die Leute mal ein sehr gutes Bild davon haben, wie das Alltagsleben heutzutage ausgesehen hat. Ist jetzt fürs Mittelalter oder fürs 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert gar nicht so leicht zu sehen, wie war der Alltag von Menschen, die nicht politisch oder historisch in Erscheinung getreten sind. Das ist eine sehr mühsame Aufgabe und ich glaube, das wird für die Historiker in 200 Jahren, wenn die Big Data auch besser auslesen können, mal eine tolle Fundgrube sein. Und genauso ist es dann mit den Kamerabildern von Maradona, wo da wirklich seit frühester Jugend Material da ist, das man benutzen kann.
Ja, und zwar stundenlanges Material, also wirklich Wahnsinn. Und davon sind sozusagen die Ausschnitte seiner genialen Tore wirklich nur ein ganz kleiner Anteil gefühlt. Und er hat ja geile Tore gemacht und ist dann ja nach Europa gewechselt zu Barcelona. So, und hat dann da nie so wirklich Fuß gefasst. Und dann gab es eine Schlüsselszene auch wiederum, Pokalfinale, der spanische Königspokal, wie er damals noch hieß, oder nicht nur damals, aber damals war das ja noch eher aufgeladen, auch durch diese Monarchie, gegen Bilbao. Und dann wurde er da sowas von umgesenzt teilweise auch. Also es gab schon vorher Spiele, ich glaube, das war zeitlich davor, dass er sich eine richtig krasse Verletzung zugezogen hat. Knöchel war im Arsch, musste operiert werden. Dann wurde diese OP, by the way, auch mit der Kamera begleitet. Also wirklich draufgehalten, wie er auf dem OP-Tisch lag, wie die Schrauben aus dem Knöchel rausoperiert wurden. Das hat die Kamera aufgenommen, wie die blutige Schraube da mit einer Kneifzange rausgerissen wurde. Unfassbar. Wie seine Frau Claudia, die ja bis zum Ende ja irgendwie hatte, zumindest relativ lange, ich glaube bis zum Ende, ihm die Hand hält, seinen Vater, seine Mutter immer wieder, ist ja auch so ein ganzer Clan um ihn rum immer wieder gewesen. Und dann eben dieses Spiel, Pokalfinale, ich glaube, er gerade wieder genesen und dann wird er da wieder so halb umgesenzt und wirklich brutal auch, muss man sagen. Und dann ist er ja nach dem Schlusspfiff richtig ausgerastet und hat oder mehrere Spieler von Bilbao mit so Kung-Fu-Tritten attackiert, richtig krass. Es gab eine richtig krasse Prügelei noch und daraufhin ja musste er dann antanzen mit seinem persönlichen Berater damals, Jugendfreund, beim spanischen König. Die sind dann, haben eine Audienz bekommen. Und er ist dann zum König und hat Abbitte geleistet. Das muss man sich mal reinziehen alles. Das ist unfassbar.
Ja, da hat die Monarchie noch einen größeren Stellenwert in Spanien.
Ja, also irgendwie alles in einer absoluten Größenvorstellung, die man sich gar nicht mehr vergegenwärtigen kann. Und dann, nachdem das Kapitel Barcelona überhaupt nicht funktioniert hat, der Wechsel nach Neapel, der ja auch ziemlich überraschend kam, weil Neapel damals überhaupt nicht... Kein großer Verein. Und er wurde dann verpflichtet für eine relativ hohe Summe. Ich glaube, irgendwie fast 20 Millionen oder irgendwie so. Ziemlich hohe Ablösesumme zu dem Zeitpunkt. Und keiner wusste auch genau, wie sind diese Millionchen eigentlich zustande gekommen. Hat da vielleicht die Mafia ihre Hände im Spiel? Man weiß es nicht. In Neapel durchaus vorstellbar. Und ja. Er hat dann zum Beispiel, gibt es auch Bilder in dieser Reportage, wie er den Vertragsabschluss auf so einer Yacht vornimmt mit so ganz vielen Funktionären um ihn rum, da wird dann schon Sekt getrunken und er muss dann irgendwie 10 oder 12 Dokumente unterzeichnen, macht das so super widerwillig, kein Bock auf diesen scheiß Papierkram, macht dann immer, sitzt da so zwischendurch, gehend so, sein Kind ist irgendwie noch dabei, er macht dann noch eine Unterschrift, alles total weird und der Vereinsboss irgendwie gibt dann schon mal die Nachricht durch, ja, wir haben ihn verpflichtet, woraufhin dann die ganzen Fanshops von der Mafia kontrolliert, schon die ganzen T-Shirts drucken und dann läuft er da ein in die Arena in Neapel, die ja auch irgendwie total krass ist, mit so einem Tunnel rund um das Spielfeld, der so wie in so einem Kolosseum eigentlich, wo die Löwen sozusagen, der Löwengraben war, so war das auch da in Neapel und er steigt dann da raus, wird vorgestellt, das Stadion ist fast voll, also unvorstellbar dieser ganze Hype. Also er wirklich da gefeiert als der Messias, der da jetzt kommt und hat er dann ja auch sportlich zumindest gehalten, das Ganze.
Ja, auf jeden Fall. Also die Vergöttlichung von Maradona ist auch, glaube ich, einer der Punkte, der den Spieler auch rückblickend noch besonderer macht als ohnehin schon, weil also der Name Maradona bietet sich ja auch an für eine Vergöttlichung, weil er sehr nah an Madonna ist, aber es gibt zum Beispiel, der hat ja die Rücknummer 10 klassisch gehabt und das spanische Wort für Gott ist Dios und da wird dann quasi D10S geschrieben, also mit der 10 in der Mitte, ist dann quasi so der Ausdruck für die Vergöttlichung von Diego Maradona und das hat, also in Argentinien hat der wirklich Heiligenstatus. In vielen Ecken.
Ja.
Und das ist eine Besonderheit, die nicht jeder oder nicht, also wahrscheinlich kaum ein anderer Spieler von sich behaupten kann.
kaum ein anderer Spieler, auch sowieso in Argentinien schon mal gar nicht. Ein Messi kommt da ja auch überhaupt nicht ran. Und was jetzt seinen Status in Argentinien betrifft, ja, aber auch in Italien, also in Neapel vor allen Dingen, ist er halt auch ein unfassbarer Held, weil er Neapel zu 2 Meisterschaften geführt hat, den ersten überhaupt in der Vereinsgeschichte, auch mit sensationellen Spielen, dann auch gegen die großen Clubs aus dem Norden gewonnen, gegen Juve, gegen Milan und da dann auch jedes Mal teilweise spektakuläre Tore erzielt hat. Also wirklich ein unfassbares Talent, immer wieder auch geliefert hat, dann auch immer weiter allerdings in seiner Neapel-Zeit dann auch schon in diesen, ja, Drogensumpf irgendwie geraten ist. Gab dann nochmal ein Kapitel auch, WM90 in Italien, er als Argentinien-Titelverteidiger, spielen dann im Halbfinale gegen Italien und in Neapel sogar, in dem Stadion. Und wow. Argentinien gewinnt im Elfmeterschießen durch einen Elfmeter von Diego Armando Maradona und ist somit im Finale Italien ausgeschieden und für ihn natürlich irgendwie so ein total merkwürdiger, emotionaler, ja, Mix. Und dann verlieren sie das Finale sogar noch gegen Deutschland und er weint bei der Siegerehrung bitterliche Tränen und kann es überhaupt nicht glauben. Und das alles ja auch noch verbunden mit einer historischen Komponente, weil ja in Argentinien auch die Militärdiktatur zusammengebrochen ist, generell das Land total zerrüttet war und der Fußball ja auch immer so als einendes Wesen dann immer reingespielt hat, 86 durch den Titel ein ganz neuer Nationalstolz entwickelt und trotzdem ist das Land nie zur Ruhe gekommen. Also es ist ja wirklich irgendwie jetzt aktuell ist es ruhig, aber da in den 90ern war es echt turbulent, auch noch in den 2000ern mit der Währungskrise und so weiter. Also es ist ja auch kein stabiles Land gewesen.
Ja.
All das arbeitet die Doku sehr gut auf auch noch, muss man sagen. Und dann folgten so die dunklen Kapitel. Und da haben wir nochmal einen Ton vorbereitet von Christian Streich, der auf der Pressekonferenz vom SC Freiburg angesprochen auf Maradona nochmal Folgendes auch gesagt hatte. Hören wir nochmal kurz rein.
Irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, er muss immer alle unterhalten. Also er war immer der. Jemand hätte gesagt, er war nicht der Diego, war das eine und das andere war der Maradona. Er musste sozusagen immer eigentlich auf der Bühne sein, in jedem Moment, wegen sich selber und weil natürlich auch alles aus ihm rausgequetscht wurde.
Ja, das zeigt nochmal sehr schön, dass es diese zwei Welten noch gab. Also einerseits er selbst eine Persönlichkeit war, die das auch nach außen tragen wollte, aber auf der anderen Seite aber auch die Medien gesehen haben, da kann man was holen und da gehen wir jetzt auch mal voll ran. Und es war ja auch eine Zeit, in der die Medien eigentlich noch viel, viel stärker auf so Sachen draufgegangen sind und auch die Grenzen, wo muss Berichterstattung, seriöse Berichterstattung aufhören. Es war ja auch, es ist Geiseldrama von Gladbeck zum Beispiel, ist ja für Deutschland so ein Zeitpunkt, wo die Frage, wo sind die Grenzen von seriöser Berichterstattung, groß aufgeworfen wurde. Und wo dann die Journalisten teilweise zu den Entführern ins Auto, in den Bus gestiegen sind und Interviews geführt haben, teilweise mit späteren Todesopfern sogar noch mit der Pistole am Kopf Interviews geführt haben. Und das ist alles in den 80ern, 90ern gewesen, auch Lady Di, die in Paris verfolgt von Paparazzi da im Tunnel verunfallt ist, tödlich. Also die 80er, 90er haben, glaube ich, auch in den Medien sehr die Frage ausgelöst, wo sind die Grenzen, bis wohin darf man gehen, wo muss Privatsphäre auch anfangen, damit es nicht gefährlich wird. Und das sieht man bei Maradona da auch sehr schön, dass er die einerseits ranlassen wollte, andererseits aber auch dann nicht kontrollieren konnte, wie weit das ging.
Ich glaube, ja, bin ich bei dir, wenn man sieht auch, dass er halt von Anfang an diese unfassbare öffentliche Begleitung sozusagen oder mediale Begleitung zugelassen hat irgendwie ja auch und sich auch immer so als Mann des Volkes gegeben hat, ne, als derjenige, der irgendwie Teil der Fans letztendlich ja auch ist oder sozusagen die Fans versteht und kam ja auch aus unfassbar ärmlichen Verhältnissen, hat sich dann sozusagen in diese Glamour-Welt reinbegeben, reingespielt und hat da nie so wirklich irgendwie, glaube ich, einen guten, ja, kann man sagen, eine gute Balance gefunden. Zwei Anekdoten dazu noch. Zum einen eine Szene, da ging es um eine mögliche, einen möglichen Seitensprung von ihm. Eine Frau, die sich gemeldet hat, die ein Kind bekommen hat. Das haben die Medien dann damals mitbekommen in Italien. Und dieses Kind dann Diego genannt hat. Und dann wurde sie im Krankenhausbett mit dem kleinen Kind auf dem Arm auch gefragt, ja, warum dann Diego? Ja, ich habe das ja nach dem Vater benannt. Ja, wie nach dem Vater? Ja, nach Diego Maradona. Ja, wie nach Diego Maradona? Ja, ich hatte mit dem eine Beziehung. Ja, was? Wie lange denn? Ja, so und so viele Monate. Also das ist ein Kind von Maradona. So, und dann Riesentumult, Riesenaufruhr. Und dann wurde diese Frau tatsächlich in eine Live-TV-Show geladen von Rai, dem italienischen Sender, und ja, an einen Lügendetektor angeschlossen. Ein Experte vom CIA wurde dann eingeladen, um diesen Lügendetektortest auszuwerten. Dann wurde sie vor laufender Kamera in einer Live-Show, wurde sie dann gefragt, ist dieses Kind von Diego Maradona? Ja. Und dann wurde geguckt, ob der Lügentest das auch verifiziert. Also völlig absurd. Völlig absurd.
Es kann auch bei Leuten, die das erste Mal im Fernsehstudio sind, da ist man ja tierisch aufgeregt, da kann ein Lügendetektortest doch eigentlich gar nicht funktionieren. Wäre meine Meinung. Aber vielleicht sind die Geräte ja so gut, dass die das rausfiltern.
Das filtern die auf jeden Fall raus. Aber ich meine, alleine dieses Kapitel zeigt ja auch diese Absurdität um diese Person Maradona. Und dann auch die Hochzeit von ihm und Claudia, riesenpompös inszeniert. Dann hatte er irgendwie 1000 Leute eingeladen, in einer riesigen Halle dann da gefeiert. Und dann gab es irgendwie auch noch Szenen, wo er dann irgendwie im Clinch mit den Medien auch war, weil die irgendwann gesagt haben, na, was sind die Schattenseiten von Maradona? Weil damals gab es dann auch schon diese Kokain-Schlagzeilen, wurde ja auch gesperrt, wurde auf Kokainkonsum getestet und so. Und dann gibt es so eine Szene, wo er im Dunkeln auf dem Laufband läuft mit einem Kamerateam dabei und das Mikro selber in der Hand hält und dann irgendwie so sagt, ja, ich wollte euch mal kurz die Schattenseiten von mir zeigen hier im Dunkeln. Das sind die Schattenseiten von Diego Maradona, die dir so häufig in den Schlagzeilen sind. Und dann irgendwie Cut, dann ist Licht an und er läuft irgendwie und sagt, das sind hier die sonnigen Seiten von Maradona. Es ist völlig absurd, diese ganze mediale Begleitung. Und dann dieser Absturz natürlich hinten raus. Und das ist ja das, was wir dann eher noch mitbekommen haben, dieses Drogen- und Medikamentenleid, was ihn dann ja irgendwie begleitet hat all die Jahre danach und ihn dann wirklich auch entstellt hat körperlich, ne? Also auch Wahnsinn.
Ja. Ja. Ich glaube, wenn es Instagram schon gegeben hätte in den 80ern, hätte, glaube ich, und 90ern, hätte Maradona einen super Instagram-Channel gehabt. Sehr, sehr guten Content. Auch sehr kreativ im Umgang mit so Medienberichterstattung. Es ist wirklich, es ist ja enorm schwierig für einen Profi, für Profisportler nach dem Karriereende eine Möglichkeit zu finden. Einerseits körperlich, weil du einfach das Trainingspensum, das du als Profisportler hast, das wirst du nicht aufrechterhalten nach der Karriere, weil du es nicht mehr beruflich machst. Und dann ist es, glaube ich, normal oder ist es einfach schwierig, da in Form zu bleiben, also einen Weg zu finden, vielleicht auch die Ernährung umzustellen und trotzdem noch ausreichend Sport zu machen, damit man fit bleibt. Aber auf der anderen Seite ist es auch einfach schwierig, weil du weißt, dass das bestimmte Erfahrungen waren, die du nie wieder machen wirst. Also du wirst als Ex-Profi nie wieder das Erlebnis haben, ein Tor zu schießen und einen Titel zu gewinnen, in dem Sinne, dass du wirklich als Teil der Mannschaft auf dem Feld diesen Titel gewonnen hast. Du kannst zwar Trainer werden oder Manager oder so und dann kannst du weiterhin für den Verein arbeiten und auch erfolgreich sein und auch Titel gewinnen, aber immer in einer anderen Verfassung. Und ich glaube, Maradona ist ein Paradebeispiel für jemanden, der es nicht geschafft hat, nach der Karriere einen würdig anzuschließen an das, was er sportlich unzweifelhaft geleistet hat. Und das ist dann ein sehr trauriges Bild, dass wir eben so als live mitbekommen haben und auch vielleicht als ersten Eindruck. Und wenn man dann so jemanden sieht, der irgendwie ein sehr trauriges Bild abgibt und dann hört man später erst, dass der vor 20, 30 Jahren Wahnsinniges geleistet hat für den Sport, dann verzerrt das immer die Wahrnehmung bis hin nach hinten raus.
Ich glaube auch. Ich glaube, wenn man jetzt jemanden fragen würde, der damals irgendwie so alt war wie wir jetzt und das alles mitbekommen hat, der wird natürlich ganz anders antworten auf die Frage, was verbindest du mit Maradona? So, ne? Ja. Und trotzdem ist dann so eine Reportage einfach, die einen nochmal in so eine Welt zurückzieht, wo einfach auch also eine absurde Öffentlichkeit einfach da war, auch dann, wenn er in den Krankenhäusern war, dann irgendwie immer 60, 70 Paparazzi vor den Krankenhausausgängen, die dann irgendwie die Kamera draufgehalten haben, wenn er da irgendwie rausgefahren wurde und so, also es ist völlig unvorstellbar. Ja. Und er dann teilweise auch unter Medikamenteneinfluss da rausgetorkelt kam und dann auch mal kurz einen O-Ton gegeben hat, wo dir heutzutage einfach jeder sagen würde, geh aus dem Hinterausgang raus und red nicht mit den Leuten vorne. Die haben kein Recht darauf, dich in diesem Zustand zu sehen, ja auch irgendwie. Und ja, also dann gibt es eben noch eine Szene, wo er zurückkehrt, noch an alte Wirkungsstätte, auch in Neapel, bei so einem Abschiedsspiel von einem ehemaligen Neapel-Spieler. Und er dann auch so ein paar Presseleute einfach so wegschubst, weil er keinen Bock mehr auf die hat. Und dann zu den Fans will und sich dann noch auf die Tribüne stellt, sozusagen, also so ein bisschen auf den Zaun klettert, um dann noch irgendwie so, um denen nahe zu sein, weil das halt sozusagen für ihn immer, ja, so die Kraft war, die er, glaube ich, auch rausgezogen hat, so mit den Fans irgendwie so zu interagieren. Und dann gab es ja noch diese völlig absurde Phase, wo er mit Fidel Castro super viel zu tun hatte. Er ist dann nach Kuba geflohen so ein bisschen, hat sich da regeneriert, war dann bei Fidel Castro zu Hause. Da gibt es auch Aufnahmen, wo er ihm irgendwie so eine Mütze schenkt und seine Kinder da dabei sind und so. Also völlig absurd. Dass diese Verbindung auch zur Politik immer hat, sich mit sämtlichen Präsidenten dann immer irgendwie, musste er wahrscheinlich auch die Klinke in die Hand gegeben und dann aber auch mit Fidel Castro da irgendwie sich ja eine Freundschaft aufgebaut oder so. Also ja, es ist auf jeden Fall eine unfassbare Geschichte, die dieser Mann mitgebracht hat und mit sehr vielen Höhen und fußballerischen Erfolgen und tollen Toren, tollen Szenen und aber leider auch vielen, vielen Tiefen. Und ja, mir fällt jetzt auch ehrlich gesagt kein anderer Spieler ein, so wirklich aus der Neuzeit, der da in die Fußstapfen treten könnte, was vor allen Dingen so die Skandale auch angeht. Also da fallen mir wenige ein, die das ähnlich gemacht haben, ehrlich gesagt.
Das stimmt. Patrick Ebert vielleicht, der jede Party in Berlin durch hat. Aber das ist im kleinen Maßstab. Das ist natürlich mit den Verbindungen in die Politik. Also ich meine, Angela Merkel ist ja auch dann häufiger mal nach dem Spiel in die Kabine gegangen. Da hast du, also du kannst dich teilweise auch der Politik nicht ganz entziehen als Nationalspieler, aber da ist, also gerade wenn man dann nach Kuba und Fidel Castro trifft, da ist irgendwie auch das Gefühl da, ich bin so eine Lichtgestalt, jetzt muss ich auch irgendwas Skurriles machen. Also irgendwas, wo die Leute sich dran erinnern oder was besonders ist. Also ich glaube, dieser Drang nach besonders sein wird dann, wenn man das Gefühl hat, im Sport habe ich jetzt fast alles erreicht, also heute würde man ja sagen, man macht fürs Instagram-Profil, aber das war ja damals gar nicht der Fall. Aber gut, die Kameras waren trotzdem dabei. Man musste sie nicht mal selbst halten. Das war eigentlich eine goldene Zeit.
Ja, stimmt. Da musstest du gar nicht selber für den Content auch noch irgendwie sorgen, dass der gespreadet wurde. Das haben die ganzen Medien dann selber gemacht. Aber ich glaube, das hing damals auch mit diesem Fidel Castro-Ding, das hing dann auch irgendwie damals zusammen, dass er so von so Revolutionären begeistert war. Er hatte dann irgendwie noch ein Tattoo von Che Guevara oder so auf dem Oberarm und hat dann auch so ein bisschen mit seiner alten Heimat Argentinien abgeschlossen, weil die politischen Verhältnisse da immer von Korruption durchzogen waren und er dann irgendwie mit denen da keinen Bock hatte, sich zu zeigen und so. Also völlig absurd. Wie gesagt, Maradona, der Goldjunge, heißt die Reportage auf Arte. Guckt sie euch an, wir verlinken sie. Und es ist eine zweite Reportage, die auch sehr, sehr gut sein soll, aber leider nur bei HBO verfügbar. Wenn ihr das irgendwie gucken könnt, schaut da nochmal rein. Soll auch sehr, sehr gut sein. Ja, ansonsten würde ich sagen, schließen wir. Wir könnten noch ewig weiterreden. Ich hätte noch 5, 6, 7 mehr Anekdoten, aber ich glaube, das ist dann auch des Guten zu viel. Denn du hast ja noch ein Spiel vorbereitet, Henning.
Hast du Lust zu spielen?
Ich hab Bock zu spielen.
Geht in Spiellaune.
Ja, ich bin in Spiellaune. Ich bin ein bisschen in Gambling-Fieber. Ich hab Bock, ein bisschen zu zocken. Und was hast du denn vorbereitet?
Ja, das Spiel, das ich vorbereitet habe, trägt den tollen Titel Comedy by Your Podcast. Und das beginnt jetzt.
Call Me by Your Podcast.
Jawohl, Call Me by Your Podcast. Das Spiel, in dem ich mir einen Verein aussuche, den du, Leon, zu erraten hast. Und die Hinweise verpacke ich in möglichen, vielleicht auch existierenden, das recherchiere ich nicht vorher, Fan-Podcast-Namen. Und dieses Mal, ich kann das schon verraten, weil es ohnehin ab dem ersten Hinweis klar sein wird, und das ist vielleicht ein bisschen weniger verstörend. Wir sind heute nicht in Deutschland und ich habe natürlich überlegt, ein Podcast, der nicht in Deutschland stattfindet, hat natürlich nicht nur einen Namen in der ausländischen Sprache, sondern auch der Untertitel, der Kultpodcast rund um unsere Jungs, ist natürlich auch nicht auf Deutsch. Das ist ja, wenn man so Filme guckt, die dann übersetzt sind ins Deutsche, synchronisiert, ist es immer weird, dass da alle irgendwie Deutsch sprechen. Es ist halt nicht so. Also in anderen Ländern heißen die Podcasts in der Landessprache. Deswegen ist das jetzt hier heute auch so. Es war eine besondere Herausforderung, diesen Claim zu übersetzen.
Ich bin gespannt.
Ich würde sagen,
ich rechne mit dem Schlimmsten, weil ich weiß ja, dass du ein sprachliches Genie bist und sämtliche Sprachen auf dieser Welt eigentlich fließend beherrscht, vor allen Dingen die skandinavischen, aber auch die romanischen Sprachen. Ich bin gespannt, was du da jetzt vorbereitet hast.
Okay, wir fangen an mit dem ersten Hinweis. Das Hinweis ist Los Chineses, el podcast de culto sobre nuestros chicos.
Ja, scheiße, ey. Okay, klingt für mich, würde ich jetzt mal sagen, nach Spanisch. Also es klingt Spanisch, aber ja, okay.
Oder kommt es hier Spanisch vor?
Bitte noch einmal vorlesen den ersten Hinweis, dass ich das nochmal einordnen kann.
Los Chineses. Das ist wie immer der erste Hinweis ist, also wenn du es da errätst, dann wär ich und die Welt, wir wären schockiert. Deswegen, der ist immer geschenkt.
Los Chineses und der Untertitel war irgendwas mit Chicos noch, ne?
El Podcast de Culto sobre nuestros Chicos.
Oder der Kult-Podcast von unseren Jungs.
Ja, genau. Das wird immer der Claim sein, es wird immer in der Landessprache stattfinden.
Okay.
Der zweite Hinweis. Club Atlético. El Podcast de Culto sobre nuestros Chicos.
Okay, das wird schon mal, der verdächtigen Kreis wird schon mal kleiner. Ja, okay.
Ja. Der dritte Hinweis. La Bombonera, el podcast de culto sobre nuestros chicos.
Okay. Ja, ich habe einen Verdacht. Ja, okay, weiter.
Der vierte Hinweis. Azul y oro. El podcast de culto sobre nuestros chicos.
Nochmal bitte.
Azul y oro. El podcast de culto sobre nuestros chicos.
Azul ist ja eine Farbe, ist ja glaube ich blau. Y oro, weiß ich aber nicht, was oro ist. Blau-weiß vielleicht. Nee, oro ist nicht weiß, oder? Okay, gut, ja.
Also es sind zwei Farben, wobei Heraldiker, Leute, die sich beruflich mit Wappen und Flaggen auseinandersetzen, würden sagen, es ist nur eine Farbe, das andere ist keine Farbe.
Ach du Scheiße, ja, okay.
Es sind aber zwei Farben, also lassen wir die Kirche mal im Dorf, ne?
Okay. Wie viele Hinweise habe ich noch?
Zwei kommen noch.
Okay, dann.
Die sind jetzt aber...
Die sind sehr einfach wahrscheinlich, ne? Also ja. Ich sag mal, was ich, mein Verdacht, also... Club Atletico, da hätte ich jetzt natürlich irgendwie an, klar, an die klassischen Atletico-Clubs Madrid oder Atletico Bilbao gedacht, aber Athletic Bilbao. Dann hast du aber Bomboneros gesagt, ne?
Das Bombonera.
Bombonera, das klingt ja für mich eher so nach Argentinien oder so. den nächsten Hinweis bitte. Also ich hätte den Verdacht. Ich dachte erst Spanien, dann bin ich auf Argentinien umgeschwenkt, aber sag mal den nächsten.
Der Hinweis Nummer 5 ist La Boca, el podcast de culto sobre nuestros chicos.
Ja gut, deswegen, das wäre mein Verdacht gewesen, nämlich auch bei Bomboneros, weil das, glaube ich, das Stadion auch so heißt oder so.
Ganz genau.
Ja, gut, nenn ruhig den letzten Hinweis nochmal, aber ich bin mir schon ziemlich sicher.
Der letzte Hinweis ist Juniors. El podcast de culto sobre nuestros chicos.
Nuestros chicos. Ja, ich möchte lösen. Es ist, denke ich mal, ein Fan-Podcast, und da wird es mit Sicherheit einen geben, zum legendären Club, der auch ein Maradona-Club war. Ich könnte mir vorstellen, dass du es deswegen vielleicht auch genommen hast, Henning. Ja, wer weiß. Die Boca Juniors.
Das ist richtig, völlig richtig.
Ach, sehr gut.
Ja. Also natürlich ist immer die Gefahr, wenn ich in der Auswahl des Clubs mich an aktuellen Themen orientiere, dass wir über das Thema eh schon eine Stunde gesprochen haben und ist dann auch ein bisschen zu offensichtlich. Vielleicht sollte ich mich fernhalten von der Tagespresse, wenn ich den Club aussuche für das Spiel. Aber ich habe mich jetzt doch mal verleiten lassen, den zweiten Verein zu nehmen, bei dem Maradona gespielt hat. Der hat nämlich erst bei den, auch bei Juniors, aber bei anderen Juniors.
Wo habe ich mir notiert? Ja, genau. Also es war erst, ich glaube, irgendwie
die Argentinos Juniors.
Mhm, genau.
Da hat er auch 5 Jahre gespielt, 168 Spiele, 136 Tore. Mhm. Und dann ist er nur für ein Jahr zu den Boca Juniors. Aber das ist eben der Verein, von dem er dann nach Europa gekommen ist. Deswegen ist das sehr prominent.
Ja.
Und er hat auch später seine Karriere da beendet, 95 bis 97, auch nochmal 30 Spiele und 7 Tore für die Boca Juniors, die aus dem Stadtteil von Buenos Aires kommen, der La Boca heißt. Das ist ein Hafenstadtteil, wo ziemlich viele, also der, also eher ein Stadtteil ist, wo einfache Leute, Hafenarbeiter gewohnt haben, Arbeiterviertel, aus dem dieser Verein entstanden ist. Und der erste Hinweis, Los Geneses, ist der interne Name, so nennen sich die Eigenbezeichnung der Fans von den Boca Juniors. Das ist nämlich das spanische Wort für die Leute aus Genua, und also die Genuesen ist das Wort für die Leute aus Genua im Deutschen. Und das kommt daher, weil da historisch sehr viele italienische Hafenarbeiter gelebt haben, die auch ursprünglich diesen Verein gegründet haben. Also die erste Mannschaft bestand aus Genua stammenden italienischen Hafenarbeitern dort. Und das ist bis heute der Nickname in der Eigenbezeichnung, den sich die Fans selbst gegeben haben. Und La Bombonera, ganz genau, ist der Name des Stadions, das ein ganz weirdes Erscheinungsbild hat, weil es auf der einen Seite nicht weitergebaut aussieht. Es hat auf drei Seiten Tribüne, auch wahnsinnig hoch mit so drei Rängen, super steil und hoch. Der Platz in der Mitte ist die kleinste mögliche Platzgröße nach der FIFA. Also es gibt ja Fußballplätze, da gibt es so ein Maß, was die mindestens haben müssen und höchstens haben dürfen, um FIFA-Turniere stattfinden lassen zu können. Und da ist es der kleinstmögliche Platz. Und auf der vierten Seite, also auf der quasi zweiten Haupttribünenseite, auf der längeren, da sieht aus wie so ein sehr schmales Hochhaus, wo VIP-Tribünen drin sind, also VIP-Plätze, aber es ist keine Tribüne in dem Sinne. Also es sieht aus wie 3 Tribünen und auf der einen Seite ist es so platt zu Ende gebaut, weil da anscheinend zu wenig Platz war. Und der Architekt hat wohl eine Schokopralinenpackung geschenkt bekommen und hat gesagt, die sieht ja aus wie das Stadion, das wir gerade planen damals. Und deswegen heißt es La Bombonera, weil das spanische Wort für Pralinenpackung ist.
Das ist ja hier wirklich so eine Art Geschichtsstunde, aber dann auch noch eine sprachliche Erklärungsanekdotenreiche Sammlung. Wunderbar. Das ist spektakulärer Stein. Das sieht man natürlich auch in dieser Reportage häufiger. Und ja, das ist ein Tollhaus. Das weiß man als Weltfußballfan, weiß man das natürlich. Aber man kann sich trotzdem nicht so richtig vorstellen, finde ich, wie das da drin abgeht. Also ich würde es ganz gerne mal wirklich miterleben. Und ich habe mal irgendwie in den NLF-Freunde, glaube ich, eine Reportage gelesen über das Derby auch gegen River Plate. Und das ist ja total absurd, ne? Das ist ja auch so ein bisschen arm gegen reich. Weil River Plate ist immer so ein bisschen das Team des etwas betuchteren Buenos Aires. Und Boca Juniors halt, das, wie du schon sagst, der Club der Hafenarbeiter, der Armen sozusagen. Und deswegen hat Maradona...
Wie Charlottenburg und Köpenick so ein bisschen, ne?
Wie Charlottenburg und Köpenick ein bisschen, ja, ist ja wirklich so. Ist ja meistens so, dass irgendwie, ich weiß es nicht, wie es bei Inter und AC Milan ist, aber zum Beispiel war es jetzt auch so, dann als Neapel gegen Juve gespielt hat. Juve ist ja auch so dieses, ne, Norden von Italien, wirtschaftliches Zentrum, altes Geld und so gegen diese dreckigen, Straßenfußball, der da gespielt wird, irgendwo im Süden von Italien, wo dann irgendwie auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern auch viel mehr Armut herrscht und so. Also da ja auch dieser Clinch, dieser Gegensatz. Aber dass sich das in einer Stadt so trifft, ist natürlich da in Buenos Aires sehr einzigartig. Und beziehungsweise ich glaube, bei Sporting und Benfica Lissabon ist es ja auch ein bisschen so. Also da ist Benfica ja auch eher der Club der Distinguierteren, der Reicheren. Und Sporting meiner Meinung nach der, wo eher so ein bisschen so die Arbeit hingehen. Aber nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, so ist es. Und ja, auf jeden Fall sehr schön, auch diese spanischen Titel des Podcastes. Gefällt mir.
Ja, das ist natürlich die Schwierigkeit, wenn man es in irgendein deutsches Team nimmt, dass man sich da anpassen muss. Und zum vierten Hinweis, Azul ist blau und Oro ist Gold. Also blau und Gold, die Vereinsfarben. Es gibt die Legende, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist historisch, versinkt das im Dunkel der Geschichte, dass die Vereinsfarben aufgrund eines schwedischen Schiffes, das da vor Anker lag, gewählt wurden. Gelb und blau.
Okay.
Sind seitdem und bis heute, der Blauton hat manchmal gewechselt, war mal heller, mal dunkler. Mittlerweile ist es ein ziemlich dunkler Blauton und Gold. Und es ist in der Heraldik, ist Gelb halt keine Farbe, sondern ein Edelmetall. Und es gibt auch also Flaggen, in denen zum Beispiel zwei Farben nebeneinander liegen, sind heraldisch falsche Flaggen. Zum Beispiel die deutsche, weil da ist ja Schwarz-Rot-Gold. Gold ist ein Metall und Schwarz und Rot sind Farben. Deswegen ist das, die deutsche Flagge ist heraldisch falsch. Habe ich mal gehört. Wäre Gelb in der Mitte, wäre es in Ordnung.
Schön, sehr gut. Danke für diesen Farbexkurs auch nochmal. Aber ja, Boca Juniors ist auf jeden Fall ein Kultverein und es ist ja auch so, dass Daniele De Rossi, die alte Rom-Legende, auch nochmal zu den Boca Juniors gewechselt ist und da nochmal so einen Abschluss gefunden hat für seine Karriere. Ich glaube, der spielt da immer noch. Müsste man nochmal nachschauen, aber ich glaube, es ist so und auf jeden Fall auch sensationell dieses ganze Vereins drumherum. Es ist ein sehr verrückter Club. Auch wieder so stößt in die religiösen Dimensionen vor.
Auf jeden Fall. Und die haben auch 2007 haben die Copa Libertadores gewonnen, also das südamerikanische Gegenstück zur Champions League, und waren dann zusammen mit dem AC Mailand weltweiter Rekordhalter, was Siege in internationalen Wettbewerben angeht, nämlich gesamt 17. Also beide Teams hatten 17 Siege in internationalen Wettbewerben. Und dann kam es zum Weltcup-Finale, also die Fußball- Club-Weltmeisterschaft, wo ja alle Kontinentalmeister gegeneinander antreten und da war dann Mailand für Europa und Boca Juniors waren für Südamerika dabei. Die haben das Finale bestritten und das hat der AC Mailand dann gewonnen und ist dann mit dem 18. Titel vorbeigezogen. Also es war vielleicht das spannendste, aufsehenerregendste Club-Weltmeisterschaftsfinale, weil es da um mehr ging als sonst. Das war ja auch eine Zeit, wo das noch ein bisschen, die Bayern sind das ja 2002 dann geworden, nachdem sie 2001 die Champions League gewonnen haben. Und mittlerweile hört man da gar nicht mehr so viel von diesem Turnier. Aber damals war das noch präsenter und da waren die Boca Juniors 2007 dann ganz vorne mit dabei, haben aber das Finale verloren.
Ja, das erinnert mich an die ersten Kontakte, die ich mit Boca Juniors hatte, und zwar bei Fußballmanager immer. Wenn du da mit deinem Team im Weltpokal nämlich gespielt hast, hast du häufig gegen Boca Juniors auch gespielt, weil die halt sich meistens dafür qualifiziert haben. Und es gab so auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das Derby, das musste dann ja auch in Spanien ausgetragen werden, weil es da so viel Gewalt rundherum gab, vorher schon bei Boca gegen River Plate, dass sie es auf neutralem Boden stattfinden lassen mussten, weil es da eben auch um den Gewinn der Meisterschaft ging. Und das ist natürlich immer sehr, sehr bedeutend. Also unfassbar aufgeladen und das hat diese Reportage auch nochmal gezeigt, dass in Argentinien Fußball auch einen unfassbaren Stellenwert hat. Das kann man sich, ist wahrscheinlich ähnlich wie in Brasilien oder so. Es ist halt nochmal eine andere Dimension als in Deutschland, wo das ja auch sehr, sehr wichtig ist natürlich, aber nicht so krass wie in diesen südamerikanischen Ländern oder ich glaube auch in Italien oder England, würde ich auch sagen, hat auch nochmal eine andere Verbindung zum Fußball, als wir es irgendwie haben. Und das ist schon wirklich, also Nationalsport Nummer 1 und zwar mit Abstand. Dann kommt irgendwann vielleicht sowas wie, ich glaube in Argentinien ist Hockey auch relativ groß.
Ja, Feldhockey, ja.
Und solche Geschichten, aber und Basketball sind sie glaube ich auch gar nicht so schlecht, aber auf jeden Fall ist Fußball da echt ziemlich, ziemlich weit oben und zwar mit weitem Abstand und auch in einer ziemlich absurden Ausprägung.
Ja, natürlich auch ein Land, wo so alltägliche Gewalt viel stärker vertreten ist, als in, wir das in Europa gewohnt sind. Und dann auch sowas, also so ultra Ultras aufeinandertreffen dann viel gewalttätiger ausgehen können als in Europa. Und ich habe in meiner Recherche für das Spiel habe ich versucht rauszufinden, wie die Fantribüne heißt, damit der Podcast auch Westtribüne oder Westkurve heißen kann. Westkurve, El Podcast de Culto. Und da habe ich nichts gefunden. Ich habe aber gefunden, dass in Argentinien oder zumindest in dem Stadion gar keine Gästefans zugelassen sind. Also das trägt vielleicht auch zu der Stimmung bei, die da am Kochen ist, weil nur Boca Juniors Fans da sind. Da gibt es ja quasi nur Heimkurven. Also es gibt dann vielleicht auch das Konzept der Fankurve gar nicht so, wenn da gar keine Auswärtsfans sein dürfen. Ich weiß aber nicht,
das ob das wirklich so, das stimmt, ist ja krass.
Ob das noch so ist. Oder ob das mal so war, als die Gewalt vielleicht besonders groß war, aber...
Ja, okay. Na gut, wir können ja den Wikipedia-Artikel auf jeden Fall auch verlinken. Da kann man sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was nachgucken und nachlesen, wenn man da Bock drauf hat. Und das erinnert mich aber auch an eine Szene, wo Maradona, ich glaube, das war auch das Derby, aus dem Stadion raus eskortiert werden musste mit Polizeischutz und so diesen typischen Schutzschildern, die Polizisten dann immer haben, über seinem Kopf schirmend, weil die Steine von der Tribüne prasselten. Und da natürlich eine ganz andere... Ja, eine ganz andere Gewaltausprägung, wie du schon sagst, da ist, ne? Auch von den Tribünen so. Also schon echt heftig. Und ja, irgendwie hätte man trotzdem mal Box und Derby sich anzugucken, aber ich glaube, es ist extrem schwer, da an Karten überhaupt zu kommen.
Das fürchte ich auch, ja.
Aber ist so eins der Derbys, die ich auf jeden Fall gerne nochmal sehen würde, zusammen mit einem Derby in England natürlich, klar. Italien wäre auch interessant. Aber auf jeden Fall auch nochmal ein Derby in Istanbul. Da geht es dann ja auch echt krass ab.
Da hat man ja auch mehrere zur Auswahl.
Hat man mehrere zur Auswahl.
London ja auch.
Und da gibt es wahrscheinlich auch genau das eine klassische. Ich glaube, Fena gegen Galatasaray ist da schon auch ziemlich weit oben. Aber ich weiß nicht, wie Beşiktaş da noch reinspielt. Alles auch so Länder, die politisch natürlich so ein bisschen fragwürdig sind. Deswegen ist die Frage, ob man da überhaupt oder wann man da überhaupt mal wieder reinkommt oder rein möchte. Mal abgesehen von Corona sowieso. Aber das ist auf jeden Fall noch auf meiner Wunschliste, fußballerisch gesehen. Und man soll ja Ziele haben.
Auf jeden Fall.
Henning, vielen Dank für dieses Spiel. Und damit sind wir auch am Ende von Folge Nummer 51 angekommen. Wollen wir nochmal kurz das wunderbare Intro zu diesem Spiel hören? Wie hieß das nochmal? Was haben wir da gerade gespielt, Henning?
Auf jeden Fall.
Call me by your podcast.
Jawohl, Call me by your podcast. War das in einer neuen Ausgabe? Ja. Hast es rausbekommen.
Sehr schön. Wunderbar. Ja, Mensch. Schöne zweite Hälfte, schöne erste Hälfte. Wir sind am Ende angekommen und landen auch hier jetzt wieder bei einer guten Halbzeitlänge, die wir euch hier wieder entertained haben, wo wir Sachen preisgeben konnten, unser Wissen mit euch geteilt haben. Herausragende Recherchen von Paul Henning Schneider hier zum Besten gegeben und ein bisschen Farbenlehre.
Und zu Maradona.
Ja. Also wirklich viel drin. Und hinten raus, ihr kennt das von uns, noch ein kurzer Ausblick auf die anstehende Woche. Mal wieder eine englische, eine europäisch angehauchte Champions League und Europa League Woche. Was haben wir da auf dem Zettel, Henning? Gehen wir es kurz durch. Champions League, wer spielt da aus deutscher Sicht?
Ja, am Dienstag spielen die Bayern in Madrid gegen Atletico. Das ist ja bisher ein Start nach Maß, 12 Punkte aus 4 Spielen. Deutlich mehr ist nicht, kann man nicht erwarten. Also jetzt nicht deutlich mehr als 12 Punkte am Ende, sondern nach 4 Spielen 12 Punkte ist sehr gut. Und jetzt können die da relativ entspannt rangehen, die Bayern, an den Rest der Gruppenphase. Atletico muss noch mehr zittern und steht mehr in der Pflicht. Dann spielt am Dienstag auch noch Gladbach zu Hause gegen Inter Mailand. Es war ja für die Borussia aus Gladbach eine sehr starke Gruppenphasen-Hinrunde, wo man leider gegen Mailand und Madrid nur einen Punkt geholt hat, obwohl deutlich mehr drin gewesen wäre. Ist jetzt die Frage, wie schaffen sie es in den Rückspielen da reinzugehen? Sind mehr Punkte drin? Ich glaube, mit einem Sieg gegen Inter Mailand wäre das Achtelfinale erreicht. Weil die spielen ja noch gegen Madrid. Wenn sie das verlieren, spielt Madrid dann ja auch noch gegen Donetsk, jetzt am Dienstag. Und ich glaube, das schließt sich so gegeneinander aus, dass die nicht Donetsk und Madrid nicht beide an Gladbach vorbeiziehen können. Wenn sie jetzt noch 3 Punkte holen, sind sie, glaube ich, durch.
Ja, zumal sie ja auch gegen Donetsk beide Spiele gewonnen haben. Das heißt, sie sind ja echt mit 8 Punkten super aufgestellt, ne? Und ja, wer hätte das gedacht?
Gruppenerster.
Ja, wer hätte das gedacht bei der Gruppe? Ich meine, da hätte wirklich, glaube ich, die wenigsten damit gerechnet, dass Gladbach da durchkommt überhaupt. Und wenn, wenn dann höchstens als Zweiter. Aber jetzt sind sie sogar vorne und können sich eine gute Ausgangsposition dann schaffen fürs Achtelfinale. Also, das sieht sehr gut aus. Und dann haben wir noch die beiden anderen Clubs. Leipzig spielt in Istanbul bei Başakşehir und Dortmund gegen Lazio Rom.
Genau, Heimspiel.
Ja.
Im Signal Iduna Park. Übrigens wird auch Jürgen Klopp zurückkehren in den Signal Iduna Park mit Liverpool, weil die nämlich ihr Spiel gegen den dänischen Vertreter Midtjylland nicht in Dänemark austragen wollen, weil sonst die Liverpooler Mannschaft in Quarantäne müsste an bei der Rückkehr nach England. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Deswegen haben die jetzt wahrscheinlich, waren da noch Kontakte, sich geeinigt, dass man das in Dortmund austrägt. Also Jürgen Klopp, mal wieder ein Pflichtspiel im Dortmunder Stadion. Aber halt ohne Beteiligung des BVB.
Wobei, ich glaube, da hat sich mittlerweile auch wieder der Stand der Dinge gedreht. Das hatte ich nämlich auch noch auf dem Zettel. Aber es gibt jetzt wohl neue Informationen, dass das doch in Dänemark stattfindet. Weil,
ach so.
Ja, ich habe es auch erst vor kurzem gelesen auf Kicker, auf dem Kicker-App. es ist nicht ganz klar, warum es jetzt doch in Dänemark stattfinden soll, aber es ist auf jeden Fall so. Es ist alles ein bisschen bizarr, das zeigt ja auch, wie die Situation irgendwie ist. Und Stichwort Jürgen Klopp übrigens, der hat ja gestern auch ein legendäres Interview abgeliefert, mal wieder, muss man sagen, mit einem Field Reporter bei BT Sports oder wie der englische Pay-TV-Sender da heißt. Und zwar ging es da wieder um die Spielansetzung und um einen Videobeweis in letzter Minute gegen ihn. Und also gab es einen Elfmeter, da haben sie dann dadurch nur unentschieden gespielt. Und er ist am Mikrofon wieder so ein bisschen, also ausgerastet nicht, aber deutliche Worte sind da gefallen. Also irgendwie nach dem Motto, man wolle jetzt wieder auf seine Kosten, weil der Reporter hat ihn dann gefragt, naja, war das jetzt ein Elfmeter aus ihrer Sicht? Und er sagt, ja, war schon ein Elfmeter, wenn ich mir das angucke. Und dann sagt der Reporter, ja, okay, aber ihre Spieler haben teilweise auch gesagt, dass die gegnerischen Spieler gesagt haben, war kein Elfmeter. Und dann hat er gesagt, ja, was wollen sie jetzt von mir? Also jetzt wollen sie wieder auf meine Kosten hier eine Schlagzeile kreieren? Das wollen sie doch, oder? Das wollen sie doch. Und dann, wie er halt so ist, ne, so ein bisschen auch so stichelnd dann gegenüber dem Reporter, dann haben sich da 10 Minuten so einen Schlagabtausch geliefert, weil es dann auch noch um die Spielansetzung ging, um den 12:30er Spielslot, den die Pay-TV-Sender ja irgendwie rausgeknobelt hätten. Und dann sagt der Reporter, nee, das war die Premier League, da müsst ihr euch schon mit der Premier League auseinandersetzen, nicht mit uns TV-Sender, wir können dafür nichts. Und dann sind die da echt 10 Minuten am Diskutieren und die Stimmung ist jetzt eher so auf dem Tiefpunkt, also auf so -3 Grad.
Ja, kurios. Er versucht Jürgen Klopp das Mediengame zu durchschauen und nicht mitzuspielen und spielt es dann aber doch mit, während er versucht es nicht mitzuspielen. Das ist aber auch schwierig.
Naja, ich glaube, er weiß schon ganz genau, was er da immer macht. Und aber es ist irgendwie auch, ja, also es wurde in der Presse als bizarr bezeichnet, sagen wir mal so. Ich glaube, das trifft das ganz gut.
Ja. Aber Jürgen Klopp ist ja auch Medienprofi, weil das war mir wieder entwischt aus dem Gedächtnis und wurde mir neulich wieder vor Augen geführt. Der war TV-Experte bei der WM 2006. Ja. Als er Trainer von Mainz 05 war. Ja. Parallel dazu hat er da die Spiele analysiert und auch einer der ersten, der das so, also die Taktik auf so einem Monitor mit diesen Pfeilen, was man ja heute immer noch macht, gesagt, warum welche Situationen zu Toren oder Gegentoren oder Chancen, Ballverlusten geführt haben. Und auch, also wirklich sehr gut hat er es gemacht. Ich habe mir nochmal ein Video angeguckt und er hat sich dann aus den Spielen wirklich sehr kleine Situationen rausgesucht, aber konnte genau sagen, weil der das und das gemacht hat und nicht da gelaufen ist, ist danach diese Chance entstanden. Also da hat man, man hätte schon sehen können, was für ein guter Trainer und Taktikfuchs da bei Mainz 05 auf der Trainerbank sitzt und wo der vielleicht nochmal hinfindet.
Ja, das war ja das legendäre Expertentrio mit Urs Meier noch damals und ich glaube Johannes B. Kerner oder wer auch immer der noch da so dabei war und Urs Meier, der Schiedsrichter aus der Schweiz, der dann immer so diese Schiedsrichterperspektive eingenommen hat. So ein bisschen das, was Markus Merk mal zeitlang bei Sky auch gemacht hat und so. Aber das war ja so das erste Mal, dass so eine taktische Analyse stattgefunden hat und Jürgen Klopp in seiner sehr authentischen Art das natürlich auch perfekt gemacht hat und da natürlich auch nochmal so ein bisschen geübt hat für seine Auftritte danach, so oder seinen Kontakt danach mit der Medienwelt. Und
er kennt beide Seiten.
Ja, absolut. Und deswegen ist es ja auch immer wieder auch witzig, wenn er dann zurückkehrt zum ZDF als Champions League-Coach, damals auch bei Dortmund, und dann immer irgendwie so auf Oliver Kahn trifft oder auf Olli Welke dann eher weniger, aber vor allen Dingen Oliver Kahn, der dann ja auch irgendwie so ein bisschen was gesagt hat, dann gibt es dann immer so einen Clinch und so, dann gibt es legendäre Szenen. Also Jürgen Klopp weiß schon ganz genau, was er da macht, aber ist irgendwie auch.
Das stimmt, ja.
Ja. Hat Kultstatus, natürlich. Und aber wirkt manchmal auch so ein bisschen wie so ein etwas alternder Grantler, finde ich, der immer so ein bisschen so diese sehr bewusst auch diese Gegenposition einnimmt und dann auch immer so ein bisschen vielleicht eine Spur zu giftig ist.
Ja. Muss man vielleicht auch aufpassen, dass sowas mit 30, 40 anders wirkt als mit 50. Ich weiß nicht genau, wie alt Jürgen Klopp ist. Ich will auch nicht zu nahe treten, aber mit dem steigenden Alter kann dasselbe Verhalten plötzlich anders wirken auf die Welt. Und dann sind, glaube ich, viele überrascht, dass sie nicht mehr als edgy, cool wahrgenommen werden, sondern so als Meckermensch.
Ja, und
ich glaube, da kann man in die Falle tappen.
Ja, total. Genau, und du musst da die richtige Balance wieder finden. Stichwort Balance, da sind wir wieder dabei. Dass irgendwie nicht zu häufig zu machen und so als jemand der ständig rummeckert und jede Entscheidung anzweifelt und so, weil dann ist es irgendwann unsexy. Deswegen gehen wir mit einem positiven Gefühl hier raus, ne, schauen uns dann schön gleich die Hertha noch an und dann sehen wir mal weiter, wie es weitergeht. Denn am Freitag, Henning, steht ja das ganz, ganz große Derby an in Berlin. Hertha gegen Union.
Ja.
Wir werden. Ja,
müssen wir mal schauen, ob wir das unter Hochsicherheitsbedingungen vielleicht zusammen gucken können.
Das können wir uns auf jeden Fall überlegen. Und so oder so wird es, denke ich mal, ein ziemlich denkwürdiges Spiel. Und vielleicht ja sowas wie der Turnaround für die Hertha, wenn wir das gewinnen, weil Union ist mega gut drauf. Wird schwierig, wird extrem schwierig. Freitagabendspiel, keine Fans im Stadion, leider.
Flutlicht.
Flutlicht ist hier jetzt mittlerweile auch schon bei 15:30 spielen, weil es ist Winter.
Das stimmt, das ist wahnsinnig deprimierend, wie schnell es und wie früh es dunkel wird.
Ja, ist echt so. Also
das ist echt, was man vormittags nicht geschafft hat, das wird auf den nächsten Tag verschoben meistens.
Ja, ist echt so. Wenn man sich denkt, gut, Tag ist vorbei, dann guckst du auf die Uhr und es ist erst irgendwie 16:30 und du denkst so, was ist hier los, ey, ohne Scheiß.
Ja, wirklich.
Naja, es gibt auch Länder, wo es, glaube ich, noch, wo es quasi den ganzen Tag dunkel ist. Schweden oder Norwegen oder so, da ist es wahrscheinlich richtig schlimm.
Das ist richtig, ja. Da muss man es sich noch heimlicher machen als hier.
Ja, in diesem Sinne.
Mit dem Adventslicht.
Ich habe ja meins jetzt hier auch geholt, mein Adventslicht. Ne? Es steht jetzt hier, ich habe es dir gezeigt, ich habe jetzt hier den ersten Advent eingeläutet. Mal so ein schöner Adventsspaziergang. Der Himmel ist aufgelockert, es ist hellblau, es ist schön, ich gehe raus jetzt noch und wir.
Schönstes Blau-Weiß am Himmel. Ich gehe jetzt gleich noch in den Keller und hol die Weihnachtsdeko raus, die große Kiste.
Ach, schön.
Und dann wird
hier
noch die Wohnung verschönert.
Das freut mich. Dann duftet es auch wieder nach Tannenzweigen, Spekulatius ein bisschen, Zimt, Kardamom.
Ja, vielleicht backe ich noch was.
Das ist doch schön, Henning. Schickst mir was zu. Freue mich. Vielleicht ein paar Makrönchen.
Ja.
Da, mal gucken. Da
kann ich. Du testest die Makronen, die in Berlin zu kaufen sind, und ich teste die Rezepte, die es im Internet gibt.
Sehr gut, und dann packen wir es am Ende zusammen und dann erstellen wir das große Ranking. Das große Makronen-Ranking.
Genau, dann nehmen wir einen riesigen Mixer, da tun wir die alle rein und machen einen Makronen-Smoothie.
Ja, und dann wird das der mutiert das so, und dann wird das so eine Super-Makrone, die dann irgendwie sich so in der gesamten Welt verbreitet und mutiert immer weiter und dann so, ja.
Wir müssen Spider-Man, Hulk und Batman eine Allianz bilden, um das wieder einzufangen und zu besiegen.
Genau. Und alle anderen Kekse werden dann eben von diesem Makronen-Virus so eingenommen und verwandeln sich dann auch in so Makronen und so.
Ja, ich habe übrigens keine Ahnung, wer Marvel und wer DC ist und ob das jetzt rechtlich und technisch möglich ist, dass die drei zusammenkämpfen oder nicht. I don't know. Aber wenn ihr dazu Meinungen, Fakten oder Informationen habt, dann schreibt uns gerne. doppelspitze@posteo.de.
Ja.
Wir freuen uns.
DC ist doch eine Stadt in den USA.
Ja. Marvel bestimmt auch. Ja. Marvel Iowa oder so.
Das ist mein Kenntnisstand dazu. Okay, bevor es hier noch schlimmer wird, lassen wir das Ganze beenden. Wir wünschen euch ein schönes Restwochenende, schönen Rest ersten Advent und hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es schon den zweiten Advent gibt. Wahnsinn, wie das hier voranschreitet.
Das. Ja, wir müssen mal gucken, ob und wann wir eine Weihnachtspause machen.
Es gibt ja keine wirkliche in dem Fußballbusiness und wir wollen ja auch noch eine Weihnachtsfeier machen. Ich habe übrigens schon mal meine Kontakte spielen lassen und eventuell können wir dann Überraschungsgast präsentieren, aber mehr will ich noch nicht verraten.
Freue ich mich drauf.
Ja, ja, siehste. Henning, hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder und wünschen euch, wie gesagt, schönes Restwochenende. Bis dahin.
Ja, mach's gut. Ciao.